Grüezi und herzlich willkommen bei Danke Vreni, Folge 76. Ich habe gemerkt, dass die Intro-Musik wahnsinnig laut eingestellt ist. Ich habe letztes Mal so den Gain ein bisschen rausgenommen beim. Ja. Ich habe gemeint, ich habe noch eine Stufe.
Das ist nicht.
Aber auf der Aufnahme hört man es nicht, glaube ich. Vielleicht. Mal schauen.
Vielleicht.
Ja, herzlich willkommen. Wie immer mit dabei ist der Ferdinand Niedermann.
Grüezi, grüezi. Und wie immer ist auch hier der Thomas Ritter.
Grüezi.
Das ist Danke Vreni 76.
Genau, so ist es. Und wir haben heute einen Gast, nämlich Corinne. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Guten Morgen.
Genau, morgen ist richtig.
Gerade noch morgen.
Es ist gerade noch morgen, korrekt. Ja, genau. Ich würde sagen, wir steigen gerade mit dem Feedback ein und kommen nachher zu dir. Und ich muss gerade meinen Pulli abtun, weil es wieder warm wird. Okay. Genau, wir steigen mit dem Feedback ein. Das mal vom Bernhard. Und er hat sich inspiriert gefühlt von unserer Flugzeugdiskussion letztes Mal und hat uns zwei Links gepostet. Ich weiß nicht, ob du die angeschaut hast, Ferdi.
Noch nicht.
Hast du nicht angeschaut, ja. Siemens baut Elektromodell, also nicht, sagt man da eine? Kunstflugmaschine, genau. Und die haben interessant ausgeschaut, muss ich sagen. Ja. Ja. Oh ja. Ist natürlich weit entfernt von irgendwie, wie nennt man das?
Aber Commercial.
Na, also nur zwei.
Ja,
also cool. Es ist super. Es ist cool.
Flugmaschine, ja.
Es hat ja schon.
Und
mal.
Wie lange fliegt so eine? So eine Maschine?
Das habe ich nicht herausgefunden.
Okay. Aber das wäre ja interessant.
Ja,
wie lange das fliegt auf einer Akkuladung. Weil das wird ja das Bottleneck sein bei der ganzen Sache.
Das habe ich mich auch gefragt, ja. Also es ist klar, ganz klar so Research und Development irgendwie, yeah. So, der Video ist ziemlich in die Richtung gegangen, aber ich habe gefunden, es ist immerhin mal ein Anfang.
Ja, das ist mega cool. Ich kann mich erinnern, dass etwa vor 10 Jahren hat es mal so eine, oder vielleicht 15 Jahre, ohne Garantie bezüglich Daten, aber hat es schon mal so eine neue Entwicklung von Flugzeugen. Das sind so Ecolights gewesen, die sind besonders leicht gewesen und haben durch das viel weniger Kerosin gebraucht. Und die hat man eingesetzt, oder tut man immer noch einsetzen, zum Segelflugzeug aufzuziehen.
Ja.
Aber das ist ja das Paradox. Oder Segelflugzeuge brauchen ja eigentlich kein Kerosin. Die fliegen einfach nur mit dem Wind oder mit der Dynamik.
Ja.
Müssen aber von einem kerosinbetriebenen Flugzeug aufgezogen werden. Und das wäre irgendwie so Next Step.
Ja.
Mega cool, das habe ich gar nicht gewusst.
Interesting. Ja. Aber ja, es sieht relativ normal aus. Also würdest du jetzt nicht sehen, dass das ein elektrisches Flugzeug ist. Aber
nein,
das ist nicht, es sieht
mega normal
aus. Anders aus. Sieht normal aus.
Ich habe mich auch gefragt, wo die Akkus sind und sowas. Also
ja.
So,
ja. Man weiß es nicht.
Ja.
In den Flügeln. Vielleicht.
Ja, möglich.
Das ist ja sonst damals Kerosin drin.
In den Flügeln?
Ja.
Das habe ich nicht gewusst.
Ist so.
Okay. Das habe ich nicht. Ja, aber es macht Sinn, oder?
Also einmal bei den Jetflugzeugen.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, wie es bei so Kunstflugflugzeugen ist.
Ja, ja.
Ja.
Ist auf jeden Fall spannend. Hat ihn ja lustig ausgeschaut. Und dann hat er noch einen anderen Link gepostet. Und das ist so, da habe ich ein bisschen lachen müssen. Das Flugtaxi Lilium. Hast du von dem schon mal gehört?
Ja, wir wollten gerne mit denen eine Partnerschaft machen, um quasi ein Gegenprojekt pitchen für die Seilbahn über den Zürichsee.
Okay.
Haben wir wollen mit Lilium zusammen Drohnentaxis machen über den Zürichsee, wo sich dann die Leute nicht so stören, weil die Seilbahn hat ja recht politisch Gegenwind bekommen von den Anwohnern.
Okay.
Wegen Lärm irgendwie, keine Ahnung.
Okay.
Und dann haben wir herausgefunden, dass die SBB bereits schon beim Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel Ding angekündigt hat oder quasi angefragt hat, dass sie irgendwelche Fluglizenzen bekommen oder so Bewilligungen angefragt hat für Passagiertransport mit Drohnen.
Ja.
Okay. Und dann haben wir sie wieder zurückgezogen. Oder haben die Idee wieder verworfen?
Ja.
Okay. Aber Lilium, ja.
Ja.
Faxi.
Ist ein Begriff.
Das habe ich zum ersten Mal gehört. Taugt das tatsächlich was? Weil das ist wirklich so eine.
Statt 300 Kilometer
Range, genau.
300 Kilometer pro Stunde, 5 Sitzplätze.
Ja. Und das ist irgendwie sowieso, also es bewegt sich wie ein Hubschrauber, aber es hat keinen Rotor. Und ich mich schon gefragt habe, wie funktioniert der Antrieb. Und sie haben so ein mega Produktvideo gemacht. Und irgendwie so, am Schluss ist gestanden, so 2025 käme das dann. Das ist immer, wenn so Daten, so weit ins Jahr, also so weit hinaus sind, ist immer so die Frage, so,
Ja, ich bin mal gespannt, 2020 sollten ganz viele Elektroautos rauskommen.
Ja, ja.
Mal schauen, ob die alle kommen.
Spannend, spannend. Die
versprochen worden sind.
Genau.
Ja.
Jedenfalls, ja, das sind interessante Links gewesen. Und hat noch empfohlen Solar Impulse von, auf Netflix. Ich weiß nicht, ob ihr das geschaut habt. Mhm. Ich habe es nicht geschaut.
Solar Impulse Doku, nein.
Ja. Ich auch nicht, aber es ist zumindest mal noch auf der Liste.
Ja.
Ja. Ja, damit kommen wir gerade zu dir, Corinne. Wer bist du eigentlich? wir haben herausgefunden, du hast irgendwas mit
Drohnentaxi.
Ja, mit Drohnentaxi zu tun. Jetzt ist die Spannung groß.
Du bist Drohnentaxi-Expertin, Corinne.
Darum haben wir sie eingeladen. Genau.
Ja, genau. Also ich bin nicht Pilotin.
Ja.
Leider nicht, aber das Ecolite-Thema, das weiß ich, weil ich mal angefangen habe, Segelflugprobe machen.
Okay.
Ja, genau. Also ich bin ganz viele Sachen. Ich bin nicht Pilotin.
Ja.
Aber,
das Einzige, was noch nicht bist.
Nein, nicht, leider nicht das Einzige, aber
ja.
Etwas, was man definitiv noch nachholen
könnte. Ja.
Ich bin Innovationsmanagerin bei einer Firma in Zürich.
Mhm.
Und mein tägliches Brot ist so ein Zukunft zu analysieren oder Zukunftstrends, Gesellschaftstrends zu analysieren und basierend auf dem neue spannende Sachen auszuprobieren, die uns in der Zukunft als Gesellschaft könnten erwarten und uns auch werden prägen und vielleicht auch uns als Firma neue Opportunitäten werden bringen.
Ja. Darfst oder willst du sagen, wo du schaffst? Lieber nicht.
Vielleicht rutscht es mir ja noch aus.
Ja, nein, ist voll fair, wenn du nicht willst. Ich habe mich noch gefragt.
Je nachdem, in welche Richtung als Diskussionen gehen, bin ich sicher. Ist es besser, dass ich es nicht sage?
Vielleicht
enthüllen wir es
ja. Ja, vielleicht verraten wir am Ende, wo du bist.
Genau.
Okay, genau. Aber du machst, du hast irgendwie, ja, du darfst Innovation machen. In welchem Bereich Innovation? Also geht es um
Technologie.
Es geht um Mobilität.
Also es ist ja so, wir sind sogenannte Entrepreneurs in Residence und wir haben komplette Freiheit darüber, was wir machen, welche Themengebiete wir reingehen und mit was für Technologien was wir arbeiten oder auf was wir arbeiten. Und
yeah.
Wir haben quasi so wie eine Innovationslandkarte, wo wir uns jedes Jahr zurechtlegen, wo wir 4 Themenbereiche auswählen oder wo wir das Gefühl haben, dort hat es am meisten versprechende Opportunitäten drin, die wir können prüfen können, basierend auf Hypothesen. Und aktuell sind dort Themen wie Zukunft der Mobilität drin, Zukunft der Infrastruktur, ein grosses Thema, so die ganze Sektorenkopplung. Wenn man über Nachhaltigkeit redet oder Nachhaltigkeit in der Zukunft, dann kommt sehr schnell auch immer so ein bisschen der Konnex zwischen Energie und Mobilität und einfach so die verschiedenen Sektoren, die mehr und mehr verfließen.
Weil alles ineinander greift.
Genau.
Ja.
Ja. Und innerhalb von diesen Themen tun wir dann quasi so ein bisschen unsere eigenen Projekte pitchen und ausarbeiten. Und ein Thema ist zum Beispiel random jetzt gerade. So, ein Bett war, wo wir haben versucht haben, ein bisschen genauer anzuschauen. Das Thema Verpackung oder das Thema Abfall, Müll, Plastikmüll, wo wir Schweizer ja irgendwie, wir brüsten uns immer so irgendwie die Besten im Recycling, aber wir sind auch die allerbesten im Müll produzieren. Also
wir produzieren viel Müll, wo wir dann relativ sorgfältig recyceln.
Ja, genau. Man kann ja nur Weltmeister im Recyceln werden, wenn man viel Müll hat. Oder? Das ist
ja, so. Ja, so kann man es auch sehen.
Die anderen haben nichts zum Recyceln. Okay. Sehr geil. Sehr geil.
genau, und wir hatten so ein bisschen die Hypothese gehabt, wie könnte man eigentlich den Plastik ersetzen oder wie könnte man eine sinnvolle Verpackung haben, die nicht so ein riesen Problem am Schluss generiert. Oder wie können wir den Plastik ersetzen? Und eine Hypothese war, wenn wir würden all den Plastik, der anfällt in den Haushalt, können ersetzen durch biologisch abbaubare Produkte, dann hätten wir wie mega viel Problem gelöst und haben zusätzlich noch ein riesen Potenzial für, also entweder man kann es kompostieren, je nachdem, was es für ein Material ist, oder man kann sogar die Kompostierung nutzen für eine zusätzliche Energiegewinnung.
Also
Biogasproduktion zum Beispiel. Genau. Aber es ist nicht ganz so einfach, wie man wie man sich das vorstellt vielleicht am Anfang. Aber das war so ein bisschen unser Bett in dem Moment, in dem Projekt. Und vielleicht noch schnell so, unsere Projekte dauern eigentlich meistens 3 Monate. Wir haben so 3-Monats-Zyklen, wo wir einfach versuchen, da einen gewissen Speed auf den Boden zu bringen und Vollgas geben.
Und was ist nachher, der Output von eurer Forschung?
Das kann
ein Businessplan oder ist es mehr so, das sollte man mal genauer anschauen? Oder ist es,
das kann alles sein. In diesem konkreten Fall, da kann ich sonst nachher noch schnell ein paar Informationen dazu geben, ist es ein Konzept gewesen, das wir eigentlich hätten implementieren können und so ein Proof of Concept machen. In anderen Fällen haben wir Startups gegründet.
Ah, okay.
Also es kann alles sein. Oder es kann auch sein, dass wir einfach irgendwie eine Mitteilung an die Geschäftsleitung machen oder einen journalistischen Artikel aufbereiten, wo wir dann irgendwie mit Medien teilen. Also es kann alles sein.
Okay. Aber ihr habt keinen Einfluss auf Politik, oder?
Nein, auch nicht direkt.
Ja.
Also wir haben schon, unser Unternehmen ist ein bisschen verbandelt mit der Politik. Aber wir haben nicht als Innovationslab nicht direkt irgendwie mit Politik zu tun.
Was, Politik auf euch zu?
Nein, wir sind schon auf Politik zugegangen.
Okay.
Wir sind schon auf Politik zugegangen. Also jetzt gerade mit dem Biodegradable-Thema haben wir zum Beispiel auch irgendwie mit einem Bastian Giro geredet oder wir haben mit jemandem vom BAFU geredet.
Ja.
Wo es einfach darum geht, okay, was ist aktuell auf der Agenda und wie wahrscheinlich ist, dass sich dort etwas ändert.
Ja.
Bei einer Startup-Ausgründung, die wir hatten, haben wir auch lustigerweise das ist ein Startup, das quasi Eigenverbrauchsgemeinschaften möglich macht.
Ja.
Das war gerade zum Zeitpunkt, 1. Januar 2018, wo jetzt die neue Regelung gekommen ist, dass du als Solarstromproduzierer, wo du früher einfach für dich hast, Strom brauchen und einspeisen, neu seit 1.1.18 auch den Strom für deine Nachbarn verkaufen.
Okay.
Und wir haben quasi die politische Opportunität gesehen, wir haben die technologischen Möglichkeiten gesehen und haben ein entsprechendes Produkt entwickelt, das quasi wie ein Server ist, wie eine Steuerung, wo der deine Stromflüsse in einem Mehrfamilienhaus steuert, wo du kannst regeln, wer wie viel von deinem Solarstrom bekommt und kannst das dann auch gerade abrechnen. Genau, und wir sind eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo das Gesetz in Kraft getreten worden ist, bereit gewesen mit einer Lösung. Und das haben wir nicht alleine gemacht, wir haben dort einen Partner an Bord, das Ingenieurbüro. Und das Ingenieurbüro gehört wirklich eigentlich zufälligerweise, aber es war halt einfach auch ein glücklicher Zufall gewesen, am Präsidenten der GLP. Und entsprechend hat es dort halt einfach auch, er hat eine Agenda in sich gehabt, wo uns halt einfach auch geholfen hat, zielgerichtet das Produkt ready zu haben per 1.1.18.
Okay.
Aber das Produkt selber war eigentlich nicht politisch motiviert gewesen, sondern es ist dann einfach per glücklichem Zufall haben wir dann gerade der richtige Zeitpunkt, also einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und einen politischen Partner gehabt, wo dort halt einfach auch können, ein bisschen mitziehen,
ja.
Genau.
Aber sind denn ihr, also wie soll ich sagen, Innovation muss nicht unbedingt nachhaltig sein, weißt du, was ich meine? Also ist das, ist das etwas, wo ihr euch selber auf die Fahne schreibt, also ist das wirklich euer Ziel oder?
Ja, also sicher. Wir haben jetzt nicht irgendwie Lust, das neueste, modernste Atomkraftwerk oder irgendwie
Kerosin. Zu dem Thema kommt mir gerade die SNB in den Sinn. Hast du das mitbekommen?
Wir lassen, glaube ich, beide der gleiche heute Morgen.
Genau, ist ja jetzt gerade in den News gesehen, dass die SNB weiterhin in Kohle und Gas investieren will.
Ah, schön.
Weil sie das nicht als ihre Aufgabe sehen, nachhaltig zu wirtschaften, sondern es soll einfach irgendwie geldpolitisch Sinn machen und das ist alles, was sie...
Ja, also sie haben sich halt entschuldigt mit, wenn wir sozusagen politisch agieren beim Geld oder beim Anlegen, dann hat das sozusagen, haben andere davon einen Vorteil, weil sie wissen, dass sie nicht dort investieren.
Ja, ja.
Quasi. Ich frage, wie gut ist das Zücht oder wie nicht. So, aber es klingt einfach nach einer Ausrede.
Ja, also man kann es natürlich auch so anschauen. Ich glaube, dort ist eher so die Politik, die wahrscheinlich der SNB zu wenig Auflagen gegeben hat. Es ist ja schlussendlich auch...
Sie haben sogar Auflagen. Sie dürfen nicht gegen Menschenrechte, wenn es gegen Menschenrechte geht, dann dürfen sie es nicht investieren. Irgendwie sowas.
Okay, immerhin.
Ja, genau. So.
Aber auch dort, oder? Das ist so der typische Schweizer Loophole, wo wir uns immer generieren, so das Hintertürchen. Oder? Wir dürfen auch keine RUAG, mega wichtige Konzerne in der Schweiz, oder? Und wir dürfen keine Waffen an Länder im Krieg verkaufen. Also was machen wir? Wir suchen uns einfach einen Zwischenhändler, wo Frieden hat. Und der verkauft es dann weiter, oder?
Ja.
So funktioniert es in der Schweiz
auch. Ja.
Das muss man ehrlich sehen.
Ja, ja.
Aber zurück zum Thema. natürlich ist Nachhaltigkeit für euch ein wichtiges Thema, insbesondere weil wir halt auch als Firma generell möchten von fossilen Energieträgern wegkommen in Richtung erneuerbar, weil wir wollen ein Unternehmen in der Stadt Zürich. Die Stadt Zürich hat auch eine Energiestrategie beschlossen. Wir haben ganz klare Ziele, die man hin will.
Ja.
Und das ist für uns ganz klar auch auf der Agenda. Also, das ist Teil von unserer Strategie.
Ja. Also von der Firmenstrategie.
Genau.
Ja, und darum ist sozusagen der R&D-Teil muss so in die Richtung gehen. Das ist eigentlich logisch. Da.
Ja, also sagen wir so, darf nicht in die andere Richtung gehen.
Ja.
Aber nachher ist eigentlich Nachhaltigkeit ein mega grosser Begriff. Also es ist und ein mega schwammiger und mega grauer Begriff. Und es hat sehr viel damit zu tun, wie man Systemgrenzen definiert und bis wohin man wirklich schaut. Eben Beispiel vorher, in der Schweiz ist ja, die Weltmeister aufhören, im Recyceln. Ja. Aber Recyceln heisst, der Konsument tut es trennen und separat bringen. Aber ob dann nachher die Materialien wirklich recycelt Wert, das ist nicht in der Statistik.
Mhm.
Wir haben bis vor kurzem mega viel von unserem PET oder Plastik generell einfach verschifft ins Ausland und die haben es dann irgendwo deponiert. Oder, wo es halt einfach auch noch nicht wirklich Technologie da ist, dass man zum Beispiel PET 100% recyceln kann. Ich glaube, jetzt ist irgendwie die erste Recyclingstation aufgegangen in der Schweiz im April dieses Jahr, wo 100% kann recyceln kann, aber ein Produkt, wo man kann, also quasi die Anwendbarkeit von dem 100% recycelten Produkt ist anscheinend gleich auch noch begrenzt. Also Migros zum Beispiel hat ja nur auf einer Sirupflasche 100% recyceltes PET.
Okay.
Alle anderen Plastikeinheiten und so machen sie nicht 100% recycelt, warum auch immer.
Mhm.
Oder auch, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, wenn ihr so ein bisschen in den Takeaway-Shops sind, auf der Straße schauen, viel von diesem Plastikgeschirr oder von diesem Einweggeschirr steht jetzt drauf biodegradable.
Mhm.
Effektiv ist es aber so, dass in der Schweiz gar nicht eine biodegradable kannst rezyklieren. Du musst es in die Kehricht werfen.
Richtig. Das ist, das ist dann
immer also so. Wenn du auf einen Kompost rührst, dann
nützt es nicht, oder? Nein, es nützt nicht. Und was auch noch ist, es ist zum Teil, also es geht ja
nicht. Das heißt, es nützt nicht, wenn du auf einen Kompost
schmeißt. Also, es dauert wahrscheinlich auch viel zu lang, oder?
Ja,
bis es auf dem Kompost irgendwie
ja, also gerade die biodegradable Plastics, die verschwinden, glaube ich, gar nicht im Kompost.
Okay, also du musst noch irgendwas Spezielles machen, industriell.
Ja. Es gibt andere, es gibt so die Palmblattschalen, wie es sicher auch schon gesagt, die zersetzen sich mit einer gewissen, also es braucht einfach eine gewisse Zeit, aber die zersetzen sich. Aber dort ist auch so die Frage, oder, es ist jetzt nachhaltig, weil es nicht Plastik ist, sondern ein Palmblatt, aber wo kommt das Palmblatt her?
Das habe ich eine Frage.
Aus der Palmölplantage.
Genau. Und
ja.
Und die gleiche Diskussion ist so ein bisschen der biodegradable Plastik. Ich meine, es ist ja schon mal besser, biodegradable Plastik zu haben, das nachher in die Kehricht landet, weder Plastik, das auf aus Erdöl hergestellt ist. Unser Plastik ist aus Erdöl, also das ist einer von den Sachen, wo man viel nicht realisiert, wie viel Erdöl also eigentlich in allen unseren Objekten im Haus steckt. Und ich meine, das ist ja schon mal ein Schritt. Aber dort hat es dann auch so die Diskussionen gegeben, ich weiß nicht, ob ihr mich erinnern an Plastik aus Maisstärke. Wo irgendwie nachher der arme Mexikaner aus Mais weggenommen wurde, weil sie, oder auch die Biofuels.
Genau, genau das Thema.
Oder? Ja. Und da hast du halt einfach so Rebound-Effekte.
Ja.
Aber es gibt eine Firma in der Schweiz, in der Weltschweiz, die sehr stark am Forschen ist. Die sind bereits schon in der vierten Generation von Material, das biodegradable ist.
Mhm.
Wo sie angefangen haben, Wildpflanzen zu nutzen, also irgendwie distelbasierte Biodegradables, wo ja nicht eine Nutzpflanze ist, sondern wirklich eine Wildpflanze. Und mittlerweile sind sie an einem Algenprodukt am Forschen. Algen ist so ein bisschen der Organismus, der sehr viel Zukunftshoffnung mit sich trägt, wo sehr viele Leute auf der ganzen Welt am Forschen sind.
Ja.
Wo sie halt schnell wachsen, weil sie vielseitig sind, weil
Pflegedicht.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Aber wir sind noch, ja, noch nie.
Aber es ist halt schon so, wenn du irgendwo an diesen Schrauben drehst oder von dem ganzen Wirtschaftssystem, es ist nicht so klar, was passieren wird oder was du für Incentives setzt und was dann dabei rauskommt und ob dann nicht irgendwie eben zum Beispiel, ja toll, jetzt haben wir Plastik aus Maisstärke, aber irgendwie Leute verhungern. Super, oder? Also es gibt überall Trade-offs oder alles hat einen Einfluss auf alles. Oder? Das ist also etwas, was die Leute häufig nicht verstehen, oder? Mhm. Und wo du gar nicht kannst verstehen oder gar nicht kannst darüber nachdenken in dem Umfang. Oder? Also du musst wie ständig nachher regeln. Oder? Es kann nicht sein, dass du jetzt irgendwie dich für etwas entscheidest und nachher ist das für immer so. Oder? Du musst ständig weiter schrauben oder an allem Zeug.
Und das ist das grosse Problem, oder? Von der Definition von der Nachhaltigkeit. Das ist einfach nicht transparent. Man weiss nicht, wo ist die Systemgrenze und welchen Einfluss hat es wirklich. Und auch jetzt geht das, also zum nochmal auf das Biodegradable-Thema zurückkommen. Ich meine, die Plastiksorte, die Biodegradable, ich sage nicht gerne Plastik, weil es eben nicht Plastik ist. Yeah. Aber die Materialien, die der Plastik ersetzen, die sind genormt. Da gibt es eine EN-Norm, wo irgendwie sagt, wie abbaubar das die müssen sein, Laborbedingungen und so weiter. Yeah. Und dass die irgendwie zu 90% aus erneuerbaren Stoffen müssen bestehen. Aber das Problem ist, in der Realität, nachher bauen sie sich nicht so gut ab und die 10%, wo sie noch irgendetwas können beimischen, hast du dann gleich wieder Sachen drin, wo nicht weißt, was es ist. Und das ist ja Betriebsgeheimnis.
Aha.
Oder? So, die ganze Plastikindustrie hat dort sehr, sehr wenig Transparenz, weil es halt einfach ihr Produktrezept ist. Oder? Das ist Betriebsgeheimnis. Und das Schlimme im Ganzen ist, man muss Sachen erst deklarieren, wenn wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass sie schädlich sind. Das war ja die BPA-Thematik im Plastik, die Weichmacher.
Ja.
Erst wenn es nachgewiesen ist, dass es schädlich ist, muss man es ausweisen. Ja. Aber wir wissen nicht effektiv, was alles in unseren Materialien drin ist.
Ja. Ja, das ist... Der ist sehr schwierig. Und sie haben letzte paar Wochen darüber nachgedacht, also über das ganze Abfallberg. Also eben Recycling versus was müssen wir wirklich machen, oder?
Ja.
Es gab wieder E-Käufe und ich habe nachher noch einen Link, vielleicht kann ich den, ich hau den jetzt gerade mal rein. Vielleicht
ist das
gerne nicht, ist ein interessanter Link, der umgegangen ist, den habe ich mehrmals sogar gefunden, irgendwie auf LinkedIn. Ich weiß nicht, ob der Link kennt hast.
Also ich hatte auch irgendwo gesehen. Aber
genau, der ist wirklich recht umgegangen. Und der Titel war: What reduces our personal CO2 footprint? We have no clue. Und dann habe ich gefunden, aha, spannend. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich mal gespannt,
was da stimmt, der Screenshot von der Grafik oben dran, den habe ich auf Twitter
gesehen. Ist auf Twitter recht umgegangen, ja. Das ist so recht geteilt worden. Und ich weiß nicht, ob du es offen hast.
Ich habe es gerade, ja.
Und es gibt so der eine Ding, so Personal Actions to Reduce CO2, also CO2. Und dann haben sie es immer so gezeigt, so, was reduziert tatsächlich das CO2?
Ja.
Und was machen die Leute am meisten? Und ganz, ganz oben ist, no more plastic bags. und ich spare irgendwie 3 Kilo pro Person pro Jahr. Und dann aber auch so highly overestimated. Also irgendwie,
also 22% von den Leuten glauben, dass das einen grossen Einfluss hat. Oder? Das ist das, was das aussagt. Das sind eigentlich viel zu viele Leute für den Einfluss, was es hat. Also so, das ist die Idee, die Aussage
von dem. Das ist die Aussage Begrafik. Von dem, genau. Also die Leute haben das Gefühl, weil sie auf Plastik verzichten, was eine gute Sache ist, würden sie das Klima retten, was schlussendlich einfach nicht stimmt, oder? Weil sie sich irgendwie könnten, ja. Und dann hat es noch einen anderen Regional and Seasonal Food, also regionales und saisonales Essen, macht was aus, aber längst nicht, ja. Also man könnte sich irgendwie total fies eigentlich ernähren. So viel, ja. und
wie
man
vielleicht glauben wird, ja.
Genau. Und dann der schöne Begriff One Flight Less Per Year. Und ich auch von da so, ein weniger, ja. Also ist sowieso, ja, und das macht einfach mega was aus. Also ja. Da kann man irgendwie, weiß nicht was.
Ja. Ich finde es mega, mega spannende Grafik, weil es einfach auch aufzeigt, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Ich persönlich glaube sehr stark daran, dass Nachhaltigkeit mit einer Einstellung anfängt. Und mit einer Awareness, mit einem Bewusstsein von Impact. Und das Bewusstsein können wir nur schaffen mit Transparenz. Ja. Und die Transparenz wird sehr verwaschen, wird von links nach rechts komplett anders dargestellt. Ja. Oder? Und und das No More Plastic Bag Phänomen, wo wir ja hey, also das wird ja in der Schweiz mega breit diskutiert, ja, von Genf bis, bis auf Chur, aber ist jetzt irgendwie eine riesen Diskussion, kein Plastiksäckchen mehr im Migros und weiss nicht was. Ist ja dann schlussendlich genau der Effekt, der heute passiert, okay, jetzt nehme ich 2-3 Plastiksäckchen weniger, ich spare dort ein, dafür kann ich
und Flugzeug nehmen. Die, genau, dafür fühlst du dich gut, oder?
Genau. Und das ist, das ist so der Punkt, wo mich so ein bisschen, wo mich so,
hart,
wo ich so ein bisschen blöd finde. Weil einfach
oder auch die ganze Diskussion mit den fucking Straws.
Ja.
Oder?
Ja.
Ob du jetzt da Plastikröhrli brauchst oder nicht. Ja. Das macht wahrscheinlich etwa ähnlich viel aus wie die hohen Plastiksäcke, oder?
Bestimmt. Wahrscheinlich sogar weniger schlussendlich,
wenn so viel Röhrli kommt. Also ich meine, dabei würdest du vielleicht eher mal überlegen, muss ich die ganze Zeit Takeout irgendwie nehmen? Weißt du?
Ja.
Also, das machst du ja jeden Tag im Zweifelsfall.
Ja, ja.
Es gibt Leute, die jeden Tag irgendwo ins Plastikgeschirr gehen holen. Ob das jetzt biodegradable ist oder nicht, macht wahrscheinlich nicht so einen riesen Einfluss, aber wenn du vielleicht nicht jeden Tag würdest gehen, Takeout-Food im Plastikgeschirr, was auch immer das für ein Plastikgeschirr ist, holen, wäre es vielleicht eine andere Geschichte.
Ja.
Oder?
Ja.
Also es ist schon so,
Aber wenn du es nachher auf einer Regulationsebene anschaust, ich meine, die EU hat ja Bestimmungen rausgegeben, von wegen Plastik soll einfach rezyklierbar sein und nicht mehr Einwegplastik, und das Straw-Thema ist ja auch von der EU aufgenommen worden, das Röhrli-Thema. stell dir jetzt mal vor, anstatt das Plastikvermeidungsthema hat die EU gesagt, kein Flug mehr. Was wäre denn passiert?
Ja, klar.
Es ist auch so eine mega schwierige Situation, wie du als politisches Gremium gewisse Sachen kannst durchdrücken kannst, ohne als Gesellschaft verrückt machst und, und komplett abhängst. Schlussendlich haben wir ja auch gewisse Bedürfnisse, die wir dank unserem Wohlstand können befriedigen und die wir auch wollen befriedigen.
Ja.
Und es ist eigentlich die Verantwortung von jedem Einzelnen, das so nachhaltig oder so verantwortungsvoll zu machen, wie sie das selber auch wollen verantworten, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und dort muss es natürlich ansetzen. Und dort setzen genau solche Initiativen an. Was kannst du als Konsument machen, damit du weniger Impact hast? Und dort braucht es einen Katalog an Massnahmen, die man anbietet.
Ja.
Und wenn das halt beim Plastiksäckchen die Migros anfängt, dann fängt es halt dort an.
Ja, genau.
Aber darf nicht dort aufhören.
Ja, ich finde es hart. Zum Beispiel sind wir jetzt in der Firma, wenn ein paar an Chaos Communication Congress gehen.
Ja.
Und ich habe nicht das Jahr. Und ich habe ihnen gesagt, das ist zu Leipzig. Ich weiß jetzt, wie es ist und so und wie es aussieht und alles.
Ja.
Das ist zu Leipzig. Da kann man mit dem Zug hingehen. Das ist kein Problem, eigentlich. Ja. Und außerdem, es ist zwischen Weihnachten und Neujahr, oder? Du hast eh Zeit. Es ist nicht so, als müsstest du am Montag wieder im Büro sein. Ob du jetzt irgendwie ein paar Stunden länger unterwegs bist, macht eigentlich nichts aus. Oder?
Richtig.
Und nachher das Erste, was gekommen ist, aber der Zug ist so teuer. Und dann sage ich, aber das ist nicht der Punkt. Das ist überhaupt nicht der Punkt, oder? Das ist das, was mich ein bisschen frustriert. Ich meine, klar, der Zug ist zu teuer. So, das ist völlig offensichtlich, dass der Zug sollte günstiger sein als das Flugzeug. Es ist absurd, dass es andersrum ist. Aber du kannst es dir leisten, du hast die Zeit, wieso machst du es denn nicht? Oder das ist wie das, was ich nicht verstehe dann an dem Punkt. Also,
Und dann kannst du mal irgendwie gegenrechnen, den Flug, den du machst. Oder wie viel Plastiksack, wie viel Fleisch. Weißt du, jahrzehntelang, also gefühlt, oder? Also ich bin jetzt nicht sicher, müssen wir nachrechnen. Also
Fleisch wahrscheinlich nicht, das sagt die Grafik auch.
Fleisch macht viel aus.
Ja. Aber wenn du da schaust, also mein Flug ist ja auch sehr, also wenn du jetzt da schaust, es sind ja 680 Kilo, ich weiß nicht, wie lang der Flug ist, dass du 680 Kilo rauslässt. Und das Fleisch ist nicht 450. Aber niemals, das ist jetzt, sag jetzt mal, ein Flug auf New York oder ich weiß nicht, was da als Ding genau ist.
Nein, ich glaube, es ist ein kürzerer
Flug.
Ich habe das Gefühl, ja.
Ja. Müssen wir mal schauen. Aber jedenfalls, also so das Fleisch für die so ist quasi so 3/4 von einem Flug. Quasi der jährliche Fleischkonsum, der durchschnittliche Fleischkonsum, ist ein Viertel von dem durchschnittlichen Flug. 3/4 von dem durchschnittlichen Flug. Das ist irgendwie so in einer vergleichbaren Größe. Das sind schon krasse Dimensionen. Und das ist wie so, das ist ein Flug, der eine Stunde geht, jetzt, wenn ich auf Leipzig.
Also, ja, genau. Ja, nicht einmal. Nicht einmal eine Stunde.
Ja.
Ja.
Und der würde auch weniger ausstoßen, nehme ich jetzt an, aber trotzdem.
Ja. Es sind also da steht 90 Kilogramm CO2 pro Stunde, habe ich jetzt gerade gefunden beim Googlen. Mhm. 90 Kilogramm pro Stunde, das heisst, es sind schon ein paar Stunden, die da geflogen wird. Ja. Okay, also schon so ein bisschen eher.
So 7 Stunden, eher so ein New York-Flug.
Ja. Genau, eher so ein Transatlantik-Flug, ja.
Niemand, da wird halt auch gerechnet hin und zurück, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Okay, also dann ist
es so, fliegst nach Norwegen. Nordafrika.
Okay.
Oder auf Norwegen, oder irgendwie so, ja.
Du hast lieber Sommer, ja, lieber Winter.
nein, nicht einmal. Ich habe nur irgendwie eher gedacht, was die meisten Leute wohl eher fliegen. Ja. Eher in Süden.
Ja. Nein, aber ich habe das Gefühl, es ist halt eine Frage, oder? Irgendwie, wo wollen wir es zuerst anpacken? Oder? Der Ingenieur in mir sieht halt irgendwie, packt dort an, wo es am meisten Einfluss hat, oder? Low-hanging fruit, oder? Kümmere dich um das, was am meisten Impact, oder? Irgendwie hat.
Impact.
So. Impact. Genau. Und ich habe das Gefühl, je länger ich über das Problem nachdenke, desto eher habe ich das Gefühl, es braucht einfach, das ist auch wieder der Ingenieur in mir, es braucht einfach komplette Transparenz. Ich habe das Gefühl, jeder Mensch von uns braucht einen CO2-Balken, der irgendwie aufs Jahr gescoped ist und ich weiß nicht, irgendwie schlussendlich. Und wenn du den Flug auf Leipzig machst und wieder zurück, dann muss das irgendwie sichtbar sein. So. Mhm. Also es ist wie so, ich habe das Gefühl, das ist das Hauptproblem. Ich glaube, wir wissen es alle unterbewusst, aber alle veröffentlichen so, ich weiß nicht, wie viel CO2 ist es, ich weiß, dass es nicht gut ist und so, aber ich esse ja auch weniger Fleisch und bla, weißt du, so. Und dann ich bin ja selber so gewesen und ich bin ja immer noch so, also ich mache mich ja nicht, ich bin selber genau gleich schuldig bei dem ganzen
Theater. Aber wenn du jetzt die Grafik anschaust, das hat schon Einfluss drauf, was du machst, oder? Also das hat schon, du fühlst dich bestärkt drin, okay, ich sollte nicht so viel fliegen.
Genau.
Oder?
Also ich habe die Grafik angeschaut und ich bin...
Und dass du im Winter nicht heizst, wenn das Fenster offen ist. Ich meine, ich mache das sowieso nicht, weil ich das Bewusstsein habe, aber andere Leute machen das nicht und die überlegen sich das jetzt vielleicht. Oder? Weil Heizung braucht enorm viel Energie, oder? Und wenn das irgendwie effizienter gestaltet ist, kannst du
viel sparen. Absolut. Und ich meine, Transparenz ist ja das eine, was sicher fehlt, oder einfach sie irgendwie Orangen mit Äpfeln gemessen, manchmal habe ich das Gefühl. Yeah. Aber Achtung, nur wenn wir Transparenz haben, volle Transparenz und wirklich vergleichbar und nachvollziehbar, heisst es noch lange nicht, dass sich die Leute dann bewegen, dass sie sich ändern.
Ja,
und das ist so ein Phänomen, das mich persönlich auch sehr stark fasziniert. Oder? Wir als Menschen, wir haben uns so in eine Individualität entwickelt und in so eine Anonymität mit einem Egozentrismus, der wirklich manchmal recht frustrierend ist auch für mich, wenn ich das Gefühl habe, ist das wirklich? Schon nur allein, das ist jetzt irgendwie ein komplett anderes Thema, aber schon das Phänomen früher, früher wirklich irgendwie so Pfahlbauerzeit, da hast du als Individuum nicht können überleben. Du hast eine Gemeinschaft gebraucht, du bist angewiesen auf die Gemeinschaft und du hast die auch geschätzt, oder du hast die Gemeinschaft müssen pflegen, jeder hat seine Aufgabe gehabt. Und selbst bis vor, ich weiß doch auch nicht, 200 Jahren, wo man irgendwie noch gemeinschaftlich irgendwie Schulhäuser hat müssen bauen und Kirchen bauen und Strassen bauen. Mhm. Und heute, wenn du geboren wirst, bist du einfach per Default Teil von einem System. Und du hast gar keine andere Wahl, als einfach dort Steuern zu zahlen und alles das, was du musst, um das System irgendwie zu finanzieren und aufrechtzuerhalten. Du kannst gar nicht wählen, ob du Teil sein von dieser Gemeinschaft, von dieser Gesellschaft oder nicht. Mhm. Und darum haben wir auch ganz ein anderes Bewusstsein zu unseren Rechten und unseren Pflichten, die wir in dieser Gesellschaft haben. Und ich bin überzeugt, wir nehmen uns auch darum sehr viel für uns selber raus, für so den Egozentrismus, wo wir heute haben.
Und vieles, also was so ein Aspekt, wo ich immer das Gefühl habe, ist, dass die Leute gar nicht bewusst sind, dass sie Teil sind von einem System.
Ja.
Also, und dass alles einen Einfluss hat auf alles. Ja. Weißt, es ist ein Gesamtding. Und wenn jetzt x Leute entscheiden, okay, ich fliege jetzt ein Jahr, einmal weniger im Jahr, dann hat das einen Einfluss. Es hat effektiv einen Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf alles. Und viele sagen so, ja, aber ob ich jetzt fliege oder nicht, das kommt ja nicht drauf an. Ja, doch, es kommt eben drauf an.
Genau, das Flugzeug fliegt ja sowieso.
Ja, genau. Das ist einfach eine faule Ausrede, so etwas.
Ja.
Und, also. und, und, ja.
Aber es ist auch das Gleiche, oder? Irgendwie so, man ist Teil von einer Gesellschaft, wo man irgendwie muss auch funktionieren als Individuum. Das heisst, man muss irgendwie connected sein, man muss irgendwie ein Telefon haben, man muss erreichbar sein. Ja. Und, oder? Was hast du heute für eine Wahl an Telefon? Zum Teil von einer Gesellschaft sein und an dem Gesellschaftsleben teilnehmen, musst du irgendwie connected sein. Aber was hast du für eine Wahl an Telefon zum Teil sein von dieser Gesellschaft? Mhm. Ganz ehrlich, mega schlechte Wahl. Mhm. Oder? Ich habe ein Fairphone, einfach aus Prinzip.
Ja.
Weil ich finde, wenn wir die Möglichkeit haben, eine Wahl zu treffen, dann treffen wir sie auch. Aber ganz ehrlich, als Geschäftshandy habe ich ein iPhone, wo einfach das Fairphone Performance nicht anbringt.
Ja, ja.
Ich laufe immer mit zwei Handy rum, weil für Geschäft muss ich irgendwo eine Performance haben oder eine andere Möglichkeit haben, die man das Fairphone gar nicht bieten kann. Ja. Und jetzt ist ja noch das Neue, also es gibt ja jetzt, das ist noch das Fairphone 2, das ich habe, aber es gibt jetzt das Fairphone 3, das schon ein bisschen besser ist.
Ja.
Und jetzt gibt es neue auch Shiftphone, also es gibt einen zweiten Anbieter, der frisch auf dem Markt ist aus Deutschland. Und dann sind wir wieder beim Thema Transparenz. Oder? Es ist jetzt nicht so, dass die Telefone in Holland oder in Deutschland hergestellt werden mit 100% recycelten Materialien. Nein, es geht um Zertifikate, es geht um gut zu tun und um so viel Transparenz wie möglich herzustellen. Aber man kann es immer noch nicht. Man kann es immer noch nicht 100%. Und gerade das Shiftphone, das jetzt gekommen ist, ist ein typisches Beispiel. Sie können nicht garantieren, dass die Materialien, die sie drin haben, aus nachhaltige Quellen sind. Was sie sagen, ist, die Investition, die sie machen, tun sie in nachhaltige Produzenten quasi tun sie
die unterstützen. Wie mit dem CO2-Zertifikat plaudern.
Genau.
Das ist genau das.
Genau.
Du kannst es nicht direkt beeinflussen, aber du kannst wenigstens irgendwie die Investition, also das Geld irgendwie steuern, woher das Geld geht.
Genau. Und darum, das Verrückte, selbst wenn wir eine Wahl haben und die Wahl realisieren, ist es nicht eine echte Wahl.
Ja.
Oder? Wir sind so abhängig von dem ganzen Ökosystem, das aufgebaut ist worden mit Millionen von Partikularinteressen.
Aber eben, andererseits, oder, es ist ja alles ein Wirtschaftssystem, oder? Der Kapitalismus steuert das Ganze.
Ja.
Und auf den hast du einen Einfluss als Konsument mit deinem Geld, auf eine Art. Also einen gewissen Einfluss hast du auf jeden Fall. Und den nehmen einfach viele Leute nicht wahr, den Einfluss. Also sie entscheiden sich dafür, nicht mit ihrem Portemonnaie abzustimmen.
Ja. Aber es ist schlussendlich halt irgendwie, wie soll ich sagen, jetzt habe ich gerade mit der Vater verloren.
Aber wenn ich es gerade anknüpfe an dem Kapitalismus-Thema, die IKEA ist ja also aus meiner Sicht einer der heftigsten Müllproduzierer. Weil die Möbel, die sind günstig, die hat jeder und weil sie so günstig sind, hat jeder 3. Und wenn es ein Krebeli drauf hat, geht man es fort und kauft ein neues. Oder? Weil man kann es ja nicht reparieren, es ist ja irgendwie so Kunststofffolie auf Spannplatte oder so. Eigentlich mega schlecht, weil Nachhaltigkeit heisst ja auch Langlebigkeit.
Ja.
Dass Sachen lang haben, dass du sie reparieren kannst und so weiter. Und eigentlich mega schlecht. Jetzt führen sie ein System ein, wo du kannst deine IKEA-Möbel zurückbringen und quasi Secondhand verkaufen. Also du kommst noch Geld über, wenn du sie zurückbringst, die sie vielleicht noch ein bisschen auffrischen und dann werden sie wieder verkauft.
Was dazu führt, dass Leute weniger schlechtes Gewissen haben, zum neues Zeug holen?
Erstens. Zweitens, was auch ein mega spannender Punkt ist, wo mir gestern eine Professorin von der HS Luzern gesagt hat, die ein Forschungsprojekt eingereicht hat zum Thema Unintentional Consequences of Circular Economy. Wenn jetzt du als IKEA-Konsument in der Schweiz gehst, ein Möbel kaufen für 70 Stutz anstatt 200 Stutz, dann hast du 130 Franken Führung. Was machst du mit diesen 130 Franken?
Klimaschädlich konsumieren.
Konsumieren, oder? Es ist genau das. Ja, also, schlussendlich wird es nicht dazu führen, dass IKEA weniger produziert.
Nein, natürlich nicht. Ja. Es ist im Grunde genommen, das Geld verteilt sich nur anders, oder?
Ja.
Das stimmt. Ja, guter Punkt. Und ich meine, bei der IKEA kannst du ja auch Zeug kaufen, wo vernünftig ist, also vernünftige Qualität hat.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel einen Tisch, der ist aus Massivholz von der IKEA. Der hat halt einfach mal ein paar hundert Stutz gekostet, aber der hebt. Also der geht mir auch in 10 Jahren nicht kaputt. Das sehe ich jetzt schon.
Ja.
Das ist einfach ein solides Ding. Und aber klar, ich meine, billig, oder?
Ja.
Also es ist so. Und viele Leute können sich
das
vielleicht auch wirklich nicht leisten. Also
das ist immer ein wichtiger Punkt. Ja. Oder? Es ist so, ich will da niemanden verurteilen, der es wirklich nicht leisten kann.
Ja, absolut.
Aber genug Leute könnten sich's leisten, oder?
Mhm.
Was ich vorhin noch sagen will, ich habe das Gefühl, es ist immer so eine Aufmerksamkeits- Ökonomie-Ding. Ich habe das Gefühl, die ganze Nachhaltigkeit geht unter in Zeug, wo man auch sonst noch machen sollte. Irgendwie. Mhm. Und es ist wie so, man hat irgendwie, also ich habe das Gefühl, du und du definitiv auch, wir haben das im bisschen das obere Ziel, sage ich jetzt mal, tendenziell. Wir sind vielleicht nicht immer gleich erfolgreich und so weiter, aber wir denken zumindest über das Thema nach. Aber das ist, wie wir so ticken, wie wir ticken, oder? Andere haben andere Sorgen, andere Ängste und dann ist das einfach auf Platz 5, auf Platz 10, weiß nicht, ja, was. Ja. Sie wetten vielleicht sogar, aber es ist wie so, es geht unter. Mhm. Und ich habe das Gefühl, manchmal habe ich den Eindruck, das ist wie so, sie machen dann etwas davon und das ist dann wie so, mhm. Das muss dann lange irgendwie. Und manchmal habe ich das Gefühl, es kann nur gehen, wenn es in Automatismus wird, also wenn die Nachhaltigkeit, wenn das der Default ist, also wenn es irgendwie gerne nicht anders geht. Mhm. Oder die andere drastische Methode, du musst einfach bestraft werden und eben hoffentlich werden die Richtigen bestraft.
Ja.
Nicht die, die eh schon wenig haben. Sie sehen es halt immer, wenn es finanzielle Strafen gibt, betrifft es eigentlich immer die unteren, also die weniger Geld haben. Das ist meine grösste Angst, die ich da habe. Es ist wie so, ja, Flüge müssen teurer werden. Also ja, aber mir wäre lieber, wenn die Reichen auch nicht fliegen hätten. Also, weißt du, was ich meine? Es ist wie so, das ist so der Punkt, oder? Weil
die Armen sind nicht die, die viel fliegen.
Genau.
Die Reichen sind die, die viel fliegen, oder? Und die,
genau.
Die viel fliegen, sollten weniger fliegen.
Ja. Aber ich persönlich habe immer noch die Hoffnung, dass in den nächsten 20, 30 Jahren unser kapitalistisches System wird zusammenfallen. Ich weiß noch
das
nicht,
hoffe, wie. Das hoffe ich auch. Total.
Das ist nötig für so viele Probleme.
Alles. Ja, nicht alles, aber vieles. Vieles. Ja. Aber genau,
die Frage ist nur, was kommt nachher? Das ist die grosse Frage.
Ja, das ist ein guter Punkt. Nein, aber wenn wir doch an dem Thema auf. Du hast vorhin gesagt, Leute wie mir, die das auf der Agenda haben. Leute wie mir hat es schon ewig gegeben. Irgendwie 1969 Club of Rome. Mhm. Irgendwelche gescheite Leute, die geforscht haben, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir unsere Welt kaputt machen, dass unser Wirtschaftssystem überhaupt nicht nachhaltig ist. Ja. Ein Al Gore, ein Unconvenient Truth.
Ja, vor 20 Jahren gemacht.
Genau. Ja. Und jetzt, ich habe da das Buch gerade in den Finger als Schreibunterlage, der Rifkin, Jeremy Rifkin, der so ein Zukunftsforscher ist und irgendwie Berater von EU und weiss nicht was für Staaten in der ganzen Welt, wo genau diese Themen immer und immer wieder bringen, sind immer die gleichen Themen. Also es ist irgendwo auf einer Agenda. Und dort finde ich persönlich halt, man kann halten von der Greta Thunberg, was man will. Es hat ja Befürworter und Verschreier en masse auf beiden Seiten. Mhm. Aber ich finde, wenn eine Person es endlich schafft, eine breite Masse, und okay, das ist jetzt eine breite Masse an Jugendlichen, aber das sind Jugendliche, die in 10 Jahren Entscheidungsträger sind in unserer Gesellschaft. Wenn man es schafft, so eine breite Masse zu mobilisieren und eine Veränderung zu bewirken, dann sind wir wirklich an einem Punkt, wo sich auch etwas kann verändern kann.
Ja.
Und gerade wenn an 1969 zurückdenkst, an die Hippie-Zeit, meine, klar sind die verschrauen gewesen, auch. Sie sind auch geliebt und gehasst worden. Und es hat auch kontroverse Sachen gegeben. Und Wellenreiter oder Trittbrettfahrer, die das vielleicht in eine andere Richtung reingenutzt haben. Aber was effektiv entstanden ist seit dieser Revolution, wenn man es Revolution nennen will, das wird uns unterschlagen als Gesellschaft. Wie viel sich dort verändert hat. Mhm. Meine Grossmami, die 1940 geboren ist und ein uneheliches Kind hatte, wie die drunter ist in dieser Gesellschaft, die damals noch geherrscht hat. Und Frauen, die etwas wollen, mithelfen, mitziehen in der Gesellschaft, oder vielleicht auch müssen mithelfen, finanzieren in der Familie. Mhm. Wie sich das System geändert hat, über das redet irgendwie niemand. Und wie viel als dort die mega weltweite breite Bewegung von diesen Hippies, von diesen Birkenstockträgern und Drogenkonsumierern, wie viel es eigentlich von dort aus ist gekommen, für die Freiheit, die wir heute haben in der Gesellschaft. Über das redet niemand. Und dort habe ich persönlich auch noch so ein bisschen die Hoffnung, egal was man halt von der Greta Thunberg, dass eine Änderung in unserem Denken als Gesellschaft stattfindet.
Ja.
Ja.
Kann ich gerade sprachlos
machen? Ja, genau.
Ja. Schon ein bisschen.
Ja, und wenn wir schon von Veränderung reden und um Freiheit, das war ja kürzlich der Mauerfall, das Jubiläum vom Mauerfall in Deutschland, genau. Mhm. Ich habe das irgendwie gar nicht so recht mitbekommen. Es ist irgendwie plötzlich ist es mal so aufpoppt in meinem YouTube-Channel.
Ja,
das aber, ja, mir auch, ja. Das ist auch so ein Phänomen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das als Deutschschweizerin geboren 1986 überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Das ist so ein Thema, wo Deutsche darüber diskutieren, Ost und West, aber ja. Es ist irgend so ein Phänomen, also,
es ist so,
ich mir nicht vorstellen kann, wie das
war. Ich habe halt deutsche Verwandte, darum habe ich vielleicht ein bisschen mehr noch Bezug zu dem, aber auch dort quasi nicht, oder? Also es ist auch, ich habe Verwandte im Osten und im Westen. Und das ist auch wo die Teilung genommen war, sind die auch im Osten und im Westen gewesen. Und ich weiss einfach, mein Vater hat zum Beispiel Stempel von der DDR im Pass. Weißt du, oder? Mhm. In einem von seinen Pass. Und also er war effektiv in der DDR gewesen, damals mit meiner Mutter irgendwie Verwandte besuchen von ihr. So. Das ist eigentlich alles, was ich, weißt, das ist alles, was ich weiss darüber, alle Berührungen, die ich habe zu diesem Thema. Mhm. Das ist so, dort hört es schon wieder.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, es gibt einen von den Eurovelo-Wegen, geht entlang am eisernen Vorhang im Grunde genommen. Und den würde ich gerne mal machen. Und dort ein bisschen mehr darüber erfahren. Aber ja, es ist schon so, also in der Schweiz ist man so behütet vor all dem Zeug, habe ich so das Gefühl. Also weißt du, so, ja, die Weltkriege, die passieren außerhalb von der Schweiz. So. Das, ja. All das hässliche Zeug passiert irgendwo anders. Oder? Ja. So.
Und warum? Wegen dem Kapitalismus, oder?
Ja.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Das ist immer so,
genau,
ja.
Das ist der Punkt. Ja.
Ich habe zu dem Thema ein mega spannend. Also ich muss zuerst mal frühstücken, ich finde das mega spannend. Also ich finde erstens der zweite Welt, ich bin mehrmals in Berlin gewesen. Und ich habe dann dort so Museen und Zeug angeschaut und ich finde auch generell der Zweite Weltkrieg mega interessant und ich bin dort auch in Museen und so und Ausstellungen gegangen, weil mich auch das Thema fasziniert ist so ein positiver Begriff, aber ich finde es wirklich faszinierend, ich kann es nicht anders sagen, wie das stattgefunden hat. Ich habe auch erzählt, ich war in New York 2018, das ist so der letzte Flug, den ich gemacht habe, bis jetzt, wo ich dann danach gefunden habe, so jetzt muss ich mal so, mache ich mal eine Pause. Und dort bin ich auch im Holocaust Memorial gewesen, oder halt in dem, ja, das war auch recht spannend gewesen, haben wir mal darüber geredet. Und so der Zweite Weltkrieg war das eine gewesen, und letztes Mal, als ich war, in Berlin, habe ich so die DDR-Museen. Also, es gibt das DDR-Museum selber und dann noch, ich habe leider vergessen, wie das heisst, aber es gibt noch ein zweites Museum oder eine zweite Ausstellung, wo das ganze DDR-Leben irgendwie zeigt. Und ich habe das mega spannend gefunden, wie das funktioniert hat, also wie die Gesellschaft funktioniert hat. Und ich bin immer so mega zwiegespalten irgendwie. Also das habe ich jetzt so wieder spannend gefunden, dass ich vielleicht Frust schicken kann. Ich habe noch Erfolg gelost von Vrindt. Das kennst du sicher, Holger Klein. Das ostdeutsche Gefühl. Und er hat irgendwie vor 2-3 Tagen hat er auf Twitter geschrieben, er sei stolz auf die Sendung quasi, hat nochmal Werbung gemacht, im Sinne von lassen das irgendwie. Und das war mit einem, der 1981 geboren ist, aber Geschichtslehrer ist auch noch und darum halt auch eine eigene Perspektive hat auf das ganze Ost-West-Ding. Und das ist ein zweistündiges Gespräch, mega interessant. Ich finde, ich erklärt den ganzen Konflikt Ost-West mega gut. Also was steckt eigentlich wirklich dahinter? Und habe mich darum recht beschäftigt mit dem ganzen Ding. Und ja, ich finde es einfach mega spannend, weil die das halt eben den Sozialismus gelebt haben und eigentlich auf eine ganz andere, also auf eine Art und Weise vermutlich ein Stück nachhaltiger gelebt haben, wie es mir jetzt tun, weil sie haben, es ist ja das Klischee, sie haben nichts gehabt, oder?
Wir hatten ja nichts,
genau. Das ist ja das, was heute oft so belacht wird, oder? Und irgendwie und aber dann halt in einem System gelebt haben, eben mit einer Überwachung und weiß nicht was alles. Und da gibt es jenste Abhandlungen dazu. Das ist auch das Stasi-Museum, ist es genau gewesen. Das ist das zweite, das ich angeschaut habe. Und das ist schon so, du schaust das an und findest es halt irgendwie echt gruselig. Irgendwie so. Und wir haben damals darüber geredet, du schaust halt an und siehst die Mittel, die sie damals hatten. Also irgendwie so, eben so Wanzen und so im Raum. Das war sehr aufwendig, oder? Und die haben das aber trotzdem irgendwie im grossen Stil gemacht. Also sie haben mega viel investiert, um die Leute zu überwachen, teilweise. Heutzutage ist das so einfach geworden. Also wir sind dann gleich vom Stasi bis gleich im Snowden, oder? Jeder hat eine Wanze in der Hand, oder? Es ist wirklich krass. Es ist so viel einfacher geworden, um die Leute zu überwachen, oder? Und du siehst dort halt mega die Parallelen, oder? Aber gleichzeitig sind sie in einem Überwachungsstaat gewesen. wo aber auf eine Art und Weise nachhaltig ist, um das eine Thema aufzunehmen. Und sie haben, wie du siehst, auch den Zusammenhalt halt gehabt. Und das kommt auch in dem Gespräch mega raus, oder? Also so, du bist eingesperrt gewesen in dem Land.
Alle sind da gleich Scheiß durchgegangen.
Alle sind da gleich Scheiß durchgegangen. Ja. Und es ist auch staatlich irgendwie gewünscht gewesen, dass alle möglichst gleich sind, oder?
Ja.
Mit ganz hässlicher Folge, oder? Also wenn, wenn du nicht, wenn die Stadt nicht mögen hat, bist recht fies. Also, ja. Was ist der Begriff? Es gibt einen Begriff für das. Also wenn sie die sozusagen kaputt gemacht haben, das haben sie nicht offensiv gemacht. Sie haben auch dafür geschaut, dass du nicht in keine höhere Ausbildung hast oder wenn du ins Gymnasium gegangen bist oder was auch immer, dass es dort war, hast du keinen Studienplatz gekriegt.
Ach, krass.
Es sind einfach so Sachen gewesen. Oder beim Betrieb haben sie geschaut, dass du nicht befördert wirst oder dass du gerne zu dem Job kommst, wo du willst. Also man hat hinterher geschaut, dass du nicht das überkommst, wo du solltest, weil du einfach nicht ins System gepasst hast, wenn du nicht kritisch gewesen bist oder wenn sie dich sonst nicht mögen haben. Haben sie dich nicht fertig gemacht, direkt, sondern indirekt. Du bist auch nicht weitergekommen. Ja. Das ist verdammt gruselig und das willst du echt nicht haben, oder? Aber hankerum haben sie dann wieder Planwirtschaft gehabt und das ist sicher ökonomisch, oder ich bin kein Ökonom, kenne mich nicht aus. Ist vermutlich nicht die Lösung für so ein Problem. will ich auch gerne nicht sagen, ist gerne mein Punkt, aber sie sind irgendwie. Ein Stück weit haben sie weniger gehabt und haben eine Gemeinschaft gehabt. Und ich habe das Gefühl, es hat dort sicher, wie soll ich sagen, positive Aspekte gehabt, wo uns heute irgendwie abhanden kann mit genau dem Individualismus, wo du irgendwie skizziert hast.
Ich frage mich halt wirklich, was denn das zukünftige Modell könnte sein, also das gesellschaftliche Modell.
Ja.
Weil ich meine, dass der Kapitalismus vielleicht nicht mehr so lange überlebt, das zeichnet sich ja ab. Weil das Wachstum ist einfach nicht mehr vorhanden, oder? Was es mal gegeben hat. Aber was nachher kommt, ist völlig unklar, in meiner Meinung. Also ja. Du kannst, eben, ich meine, Sozialismus und so weiter, ja, wissen wir ja, dass es nicht funktioniert in dem Sinn, beziehungsweise, dass das die Leute heutzutage mit sich machen würden lassen. Also weißt du, wo schon ein anderes System gehabt haben, wie der Kapitalismus, das kann ich mir wie nicht vorstellen. Aber es ist auch völlig, also ich habe keine Ahnung, was sonst passieren könnte.
Ja.
Also es ist wirklich.
Ich glaube, es ist auch mega schwierig zu antizipieren, wie sich so Veränderungen werden auswirken. Pardon. und ich glaube, eine wirklich nachhaltige Veränderung muss so radikal sein, dass wir sie heute nicht können antizipieren können. Wenn wir heute schon wüssten, was die Lösung wäre, dann
hätten
wir es schon lange. Ja. Schon lange irgendwie implementiert. Was mich, und da kommen wir vielleicht noch mal zurück schnell zum Urfall, was ich mich öfter so frage, ist, wie viel Sinn haben in unserer Gesellschaft geografische Grenzen noch? In vielen Situationen kann man sagen, okay, Grenzen sind gut, weil es macht es irgendwie managebar. Oder? Es ist irgendwie, man hat ein begrenztes Gebiet, das man irgendwie versucht zu managen oder ein System. Und gibt vielleicht auch am Bürger noch eine gewisse Wahl, wo er sich aufhalten will. Auch wenn die Wahl nicht immer eine Wahl ist. Aber einfach, es gibt noch Unterschiede. Oder? Aber dann gleichzeitig haben wir so viele negative Konsequenzen durch die geografischen Grenzen, die ja eigentlich gar nicht wirkliche Grenzen sind. Grenzen sind ja Menschen gemacht. Oder? Es ist ja nicht mehr irgendwie ein Gotthard, der zugeschneit ist, 5 Monate im Jahr und darum Kutschen nicht kann von Nord nach Süd und umgekehrt. Sondern es sind wirklich menschengemachte Grenzen und menschengemachte Barrieren an diesen Grenzen. Sei das handelsrechtliche, sei das Freizügigkeit, you name it.
Oder? Yeah.
Wie viel Sinn macht es noch, die Grenzen zu behalten?
Das ist eine gute Frage. Und mein Instinkt sagt auch, mach es offen. Und es passiert eigentlich ja auch. Also ich habe das Gefühl, in Europa empfinde ich die Grenze nicht so gar ganz gross. Also ich komme irgendwie wie so, du musst ja nicht wirklich über einen Zoll. Also klar, es gibt den Zoll, aber es ist wie so.
Außer du bestellst etwas von Deutschland.
Ja, genau.
Dann merkst du es.
Aber als Person, die über Ländergrenzen hinweggeht, das fühlt sich nicht an als etwas, wo du. Also, es fühlt sich sehr offen an. Durch das, dass wir die EU haben, ist das Ganze sehr durchlässig geworden. Was ich das Gefühl habe, das ist sehr, also das schätzt man gerne nicht. Oder ich habe das Gefühl, früher war das ganz anders gewesen.
Oh ja.
Du bist effektiv nicht durchgekommen, beziehungsweise du, ja, du musst ein Visum haben, weiss nicht was alles.
Ja, aber der Punkt ist, wir wissen das ja noch.
Ja.
Wir haben das noch mitbekommen, dass es noch keine Schengen gegeben hat und so weiter und dass es noch kein Euro gegeben hat. Dass wir irgendwie auf Italien immer müssen irgendwo Lira aus dem Italien-Portemonnaie geben bei uns, bei daheim, oder?
Ja.
Und das hast du dann rausgenommen, einmal im Jahr, um auf Italien zu gehen in die Ferien und dann hast du das Geld da drin gehabt.
Ja.
Für genau diesen Zweck. Oder,
Das war mega gewesen, das war wie im Monopoly-Spiel, hast du irgendwie eine Million Lira
gehabt. Ja, genau. Mega viel.
Ja, genau.
Die grusige waren Lappen.
Und die Italiener, die haben ja immer irgendwie auch dann noch, das Geld war auch noch Einkaufszettel und so, ist irgendwie draufgeschrieben und
alles.
Was. Ja. Wahnsinn.
Nein, aber es stimmt. Aber
und weißt du, wenn du jetzt irgendwie die ganze in den 90er, also späten 90er oder frühen Nuller geborenen Leute.
Junge Schnaufer, sag
genau. Doch. Die haben nichts von dem mitbekommen, weißt du? Und technisch gesehen gibt es die Grenze ja noch. Also wenn ich jetzt irgendwie mich entscheide, ich will jetzt irgendwie auf Deutschland wohnen und arbeiten, dann ist das ein bürokratischer Aufwand. Mhm. Oder? Es ist nicht einfach nur, das mache ich jetzt mal und dann bin ich dort, sondern ich muss da tatsächlich was tun dafür. Und vielleicht ist das in der EU intern nicht ganz so schlimm, aber das ist Zeug, wo sie gar nicht mitbekommen haben. Und ich meine, stell dir mal vor, wie klein die Welt wäre, wenn es nur die Schweiz gäbe. Mhm. Weißt du, wenn du nicht die Möglichkeit hättest, jetzt gehe ich mal irgendwie einen Tag ins Ausland irgendwas machen. Oder jetzt gehe ich mal in einen Europapark. So. Mhm. Weißt du? Irgend so ein Scheiß, oder? Das,
es ist so.
Es ist so Zeug, dass.
Aber ich habe das Gefühl, es ist auch, dass du die Möglichkeit hast, ist schon die Freiheit quasi. Also ich glaube, wenn die Grenzen zu wären und man würde es dir nicht sagen, hättest du weniger Probleme, wie der Fakt, dass sie zu ist.
Ja.
Also der Fakt, dass du nicht nur auf Deutschland darfst oder nur auf Frankreich darfst, ist viel schlimmer, wie dass du effektiv nicht gehen kannst. Weißt du, was ich
rausrufe? Ja, ich weiß,
absolut. Du meinst, ja. Aber dort ist ja auch unsere Bedürfniswerte gesteuert von unseren Möglichkeiten und Nichtmöglichkeiten. Außer natürlich Hunger, Durst und Miet, oder?
Ja.
Aber alles andere orientiert sich mega an, was kann man und was kann man nicht.
Mhm. Ja.
Oder was können andere?
Ja, auch so irgendwie, weißt du, wir, die relativ wohlhabend sind, oder? Wir haben irgendwie x Stutz auf dem Konto, oder? Mhm. Und wir können die einfach nehmen. Also wir können uns entscheiden, ich gebe jetzt 1000 Stutz aus für das. Mhm. Das kann ich mir morgen sagen. Das können halt auch nicht alle. Und das ist halt Teil von dieser Freiheit.
Absolut. Oder? Also ich habe mich manchmal so schlecht gefühlt in den Ferien.
Ja.
Weil wir als Schweizer, wir können von einem Monatslohn einfach in die Ferien.
Ja, sicher.
Oder? Es bleibt, also klar, oder? Wenn jetzt irgendwie eine fünfköpfige Familie wäre, würde es auch anders aussehen. Aber ich als quasi alleinstehende Einzelverdienerin habe so viel Geld, dass ich nicht muss sparen, um in die Ferien zu gehen.
Ja. Voll.
Ich kann einfach in die Ferien gehen. Und dann gehst du in Länder, wo du einfach weißt, die können 20 Franken im Monat auf die Seite tun. Und das ist schon viel. Oder? Also, wo einfach ganz andere Dimensionen sind. Und ich habe mir schon mal aufgefallen, dass egal wo ich hingehe, wir sind ja nur irgendwie 8 Millionen Leute in der Schweiz, egal wo ich hingehe auf dieser Welt, ich treffe immer Schweizer.
Immer, ja.
Mega schlimm.
jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, oder? Entweder die Schweizer sind wirklich überall, oder du gehst genau dorthin, wo alle anderen Schweizer auch hingehen.
Oder eine Kombination davon.
Ja, guter Punkt, wahrscheinlich. Also, ja.
Vielleicht musst du einfach deine Destination anders wählen. Nein, mal auf Liechtenstein gehen zum Beispiel.
Genau, dort sind wir nämlich nicht. Aber zum Stichwort Grenzen. Ich habe das Gefühl, es ist auch noch spannend, es ist jetzt ein mega die andere Richtung. Aber ich habe das Gefühl, manchmal ist es zu gross und nicht gut. Also ich habe das Gefühl, je grösser das ein Land ist, desto eher ist die Gefahr da, dass es zusammengeht.
Ja.
Das ist jetzt vielleicht eine lichtersteinische Perspektive. Aber
das ist also du ewig meinst, geht. Du meinst, Liechtenstein läuft nicht Gefahr?
Aber, nein. Aber, okay. Aber ich meine, das haben wir ja in der Schweiz auch. Die Schweiz würde ja auch nicht so funktionieren, wenn wir einfach einen Alleinherrscher haben, der entscheidet von Genf bis Chur. Ja. Sondern wir haben den Föderalismus.
Richtig.
Und das wäre ja cool, oder? wenn man es schaffen würde, einen globalen Föderalismus anzubringen, wo ja. vielleicht ein bisschen mehr Balance ins System hineinbringt.
Das habe ich genau sagen. Ich habe das Gefühl, es wäre nicht gut, wenn Europa wirklich ein Land wäre, obwohl ich ein totaler EU-Befürworter bin. Und das
United super. States of Europe.
Richtig. Ja, fände ich gut.
Kennst du das Lied von Böhmermann?
Nein.
Ja, musst du mal schauen.
Das musst du schauen, das ist okay. Ist ein bisschen Satire.
Soll also schauen oder hören?
Beides. Es, okay. es ist ein Musikvideo quasi, Satire-Musikvideo quasi.
Alright, nehme ich mit.
Souvenir. Genau. Und ich habe das Gefühl, es braucht wie so, es braucht immer beide Bewegungen. Es braucht eigentlich das United, also es braucht die United States of Europe, aber mit starkem Föderalismus. Ich habe das Gefühl, es tut uns gut, ein Stück weit den Wettbewerb zu haben, dass wir nicht komplett regiert sind von etwas. Also ich habe das Gefühl, je mehr Fläche, je mehr Menschen eine Regierung beherrscht oder regiert, desto schlechter ist es vermutlich. Also ich habe das Gefühl, auch in den USA ist es so, dass sie zwar ein fettes Land sind, aber Bundesstaaten doch ein Stück weit ziemlich unabhängig sind. Also es ist wie so, Kalifornien ist hure weit vorne bei erneuerbaren ja. Energien und weiss nicht was alles, die sind sicher auch die größere Verursacher, das würde so ein Schweizer Phänomen sein. Also sie sind super im Recycling, weil sie total viel Müll herstellen. Aber
sie sind der grösste Automarkt und haben die meisten elektrischen Autos.
Ja.
Aber Fun Fact, also, das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, was uns die Schweizer Geschichte unterschlagen hat oder die Schweizer Geschichtsunterricht unterschlagen hat.
Ja.
Das Schweizer föderalistische System ist aufgebaut nach dem Vorbild von den USA. Und es war, okay. der George Washington, der damals sogar die Schweizer beraten hat.
Wirklich?
Wo wir unsere Demokratie und unser föderalistisches System aufgebaut haben. Mm. Es gibt, glaube ich, in Lugano am See gibt es neben den Büsten so einen Steinbüsen von Washington. Ja. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, war es Washington. Ja.
Das habe ich nicht gewusst.
Also unser System ist eigentlich das Erfolgsmodell von der USA.
Ja.
Besser. Das bessere Modell.
Genau.
Echt Prototyp
noch
besser.
Noch ein bisschen besser.
Genau. Noch ein bisschen besser.
Ja, genau. Was ich aber so erstaunlich finde bei den USA, ist ja immer das Zusammengehörigkeitsgefühl, das die haben. Oder? Also es ist einfach so, es sind alle USA, USA, nicht?
Ja, aber das,
also von außen macht das den Eindruck.
Ja, wir sind doch auch so, wir sind eine mega Flag Nation.
Schon.
Ja, mega, wir sind mega Patrioten.
Ja, vielleicht ist schon...
du, ich und er nicht. Aber, ja. aber wir als Schweizer, ja. Hey, am 1. August, was wir hier ein Fähnchen aufhängen irgendwo.
Ja.
Und niemand weiss, dass das Fähnchen eigentlich ein Franzose gezeichnet hat.
Facts from history, wir fahren. Er ist schön.
Ja, nein, wirklich. Das war der General Dufour.
Okay.
Und der war eigentlich ein Franzose.
Ja.
Und der hat unter dem Napoleon in Frankreich dient gehabt und ist dann nachher in die Schweiz gekommen, hat die Schweizer Armee aufgebaut und hat die Schweizer Topografie gemacht und hat die Schweizer Fahnen gezeichnet und das Schweizer Kreuz. Das Rote Kreuz hat er zusammen mit dem Dunant gegründet gehabt. Mhm. Ist ein Franzose gewesen?
Ja. Ich kann das wohl schlecht abschätzen. Ich habe das Gefühl, die Franzosen sind auch recht stolz und so Fanli-Menschen ein bisschen.
Ja.
Aber es ist schwierig schon, ja. zu sagen.
Ja. Ja, für mich ist es auch schwierig zu sagen.
Ja.
Also, man müsste wahrscheinlich wirklich mal in diesen Nationalviertigen irgendwie in gewisse Länder gehen und schauen, was dort so passiert am ja. Nationalviertig.
Aber die Schweizer Fahne ist schon so, es ist schon nochmal etwas anderes. Also ich habe das Gefühl, so die Schweiz trägt das mit ihrer Fahne schon nochmal mehr nach außen irgendwie.
So, I mean, the flag is a big plus. So.
Richtig.
Ja, und es ist auch einfach das, was uns verbindet, oder?
Ja.
Von Nord nach Süd, von Ost nach West. Viel mehr haben wir ja wie nicht. Wir haben vier Landessprachen. Ja. Wir haben
Das ist eigentlich, dass es gleich funktioniert.
Ja, ja aber ich habe das Gefühl, es ist auch wiederum ein Föderalismus im Föderalismus. Ich habe das Gefühl, so die deutschsprachigen Kantone haben den Zusammenhalt und die Westen haben, also es ist wie so in sich dann nochmal...
Ja, aber Basel und Zürich... Aargau, so viel Zusammenhalt ist dort nicht.
Ist schwierig zu sagen. Ich glaub, man stricht halt immer Dinge raus, sozusagen die Kämpfe raus. Ich habe das Gefühl,
ja, aber das ist halt von früher auch, oder? Weißt du, so Reformationszeiten und halt auch die Bauernkriege, die es gegeben hat und so. Mhm. Das ist, glaube ich, schon auch ein Ding gewesen.
Also
ist heute sicher anders.
In ihm eher alle gegen Zürich war. So. das ist etwas, was ich so habe. Und ich habe das Gefühl, es ist ein Stück weit ein Neid.
Ja, sicher.
Das sage ich als Liechtensteiner, der hier wohnt. Irgendwie. Also, es ist wie so, ich habe immer das Gefühl, so, Zürich ist vor allem ein Bär, weil man ein bisschen neidisch ist. Aber da schreien jetzt vermutlich wieder viele Leute auf. Und
da
so.
Steht ja, der Bär.
Zürich ist halt immer schon stark gesehen.
Ja.
Oder?
Genau,
ich glaube, Zürich ist ein Zack aus der Krone gebrochen, dass Bern halt Bundesstadt geworden ist.
Ja, finde ich aber super zum Beispiel.
Ja, sicher.
Ja.
Aber es ist schon noch krass, woher also all die Vorurteile, die wir ja heute manchmal mit ein bisschen Witz ausleben, oder?
Ja, ja.
Woher also die effektiv kommen.
Ja.
Ich habe so ein, und das ist etwas, was mich mega, mega schockiert hat. Mein Papi hat erzählt, meine Grosseltern sind Vaterseits von Zürich, von Mettmerstetten, Affoltern. Und sie in Kanton Solothurn gezügelt, wo mein Papi 2 war.
Mhm.
Weil mein Grossvater hat irgendwie eine Stelle gefunden und hat ein Haus gekauft. Und meine Grosseltern sind reformiert und sind in eine schwarz-katholische Gemeinde. Sogar. Kanton Solothurn ist eh schon katholisch, aber einfach die Gemeinde war mega katholisch gewesen. Und mein Papi hat als Kind nicht in den Turnverein dürfen, weil der Turnverein reserviert war für katholische Kinder. Hm. Und das war 1965.
Ja.
Irgendwie so.
Ja, das überrascht mich nicht.
Ja, und jetzt eben.
Ich weiß nicht, wie lange her, seit der Reformation, oder?
Also ja, ja.
So. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber meine Mutter ist ja Präsidentin vom katholischen Kirchenchor Trimbach.
Mhm.
Sie ist reformiert. Und,
wow! Ja.
Und,
Chapeau!
Und der Chorleiter ist schwul.
Oh, also, Trimbach ist mega.
Ist progressiv.
Mega, mega progressiv. Gell, schon fast städtisch, oder? Das sind eben Orte.
Richtig.
So, ja. Urbane Gegenden sind halt immer schon ein bisschen offener gewesen.
Ja.
Ja, das ist quasi eine Grossstadt, das Trimbach.
Ja. Nein, aber das ist wirklich.
Das hat so, ja, das ist, sind so Sachen, das geht halt heutzutage, ja. Oder? Das ist halt einfach mal.
Gut, vielleicht auch aus Personalknappheit, nimm einfach
alles. Nein, also. Sicher, ja. Nein, ich klar. Also, ich meine, gerade so.
Du hast vermutlich recht.
Nein, das ist sicher auch ein Aspekt. Ja. Aber ja. Aber das wäre ja nicht,
das wäre
auch aus Personalknappheit wäre das nicht denkbar gewesen damals, oder? Damals ja, ist es einfach so. Gar nicht gegangen.
Nein, gar nicht. Also,
ja. Das ist auch Diskussion.
Das hätte man lieber irgendwie aus Deutschland rekrutiert, weder genau. Aus reformierten Gemeinde.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber es ist ein interessanter Punkt. Ich habe das Gefühl, das ist so die letzte Barriere, wo es noch, also weißt du, so mit Unterschied, sage ich jetzt mal, wie der Schweizer, irgendwie so das Religiöse, nehme ich heutzutage nur mal so wirklich wahr. Es ist wie so...
Nein, und aber auch das Regionale. Ich meine, klar hast du noch irgendwie pro Region in der Schweiz oder pro Kanton eigene Viertige. Wir im Kanton Solothurn mit Kessel zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es andere, die haben jetzt Baden. Also wir haben jetzt Böck verbrennen am Ende der Fasnacht. Das Baden haben sie am Anfang der Fasnacht.
Ja.
Irgendwie Schellenursli und Co. im Graubünden ist sowieso etwas ganz anderes. In Appenzell haben sie irgendwie am 31. so Kleus, schöne und schön grusige und grusige, die gehen singen. Und ja. Also die ja. Unterschiedlichen Brüche, die wir haben, ja. die existieren noch.
Ja.
Aber sonst, wenn du irgendwie Leute triffst, jetzt abgesehen vom Dialekt, wir unterscheiden uns doch nicht. Im Gegenteil, ja. Wir haben uns schon so vermischt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie zu Bern gewohnt, ich habe zu Lugano gewohnt, jetzt wohne ich in Zürich.
Ja.
Es ist irgendwie so, wir verkörpern in der Schweiz als Gesellschaft mittlerweile auch so ein bisschen das, was auf der Welt abgeht. Oder?
Ja, richtig.
Man ist nicht mehr das Leben lang beim gleichen Arbeitgeber, ja. Man ist nicht mehr das Leben lang im gleichen Dorf.
Richtig.
Außer die Einzelne. Meine Schwester hat jetzt zum Beispiel auch entschieden, im Dorf zu bleiben. Aber,
ja.
Aber,
es gibt immer
so. Es gibt immer so. Aber das heisst nicht, dass sie nicht irgendwie gleich auch, wie soll ich sagen, offener ist oder nicht mehr als das erkennbar ist. So.
Mhm.
Oder?
Ja, ja.
Das ist schon ein spannendes Phänomen. Und darum eben, also wir als Gesellschaft, wir bewegen uns weiter. Wir haben irgendwie einen grösseren Aktionsradius.
Ja.
Wir arbeiten nicht mehr im gleichen Dorf. Wir sind nicht mehr das Leben lang beim gleichen Arbeitgeber. Wir verändern uns viel mehr, wir wandern viel mehr.
Mhm.
Auch global, oder? Jeder war ja schon irgendwie in Amerika und in Indien, ja. Und in Afrika und weiss nicht wo.
Ja.
Aber gleichzeitig schaffen wir es nicht, uns von diesen Grenzen zu lösen.
Ja.
Oder? So, irgendwie geben uns die immer noch Geborgenheit und irgendwie ein Pseudoschutz. Obwohl
ja. Es ist halt identitätsstiftend, oder? Auf eine Art.
Also ist es das?
Nein, aber für viele Leute vermutlich schon. Also weißt, wenn du im Ausland bist, dann fragen die Leute von dort, ja, woher bist du?
Ja, das stimmt.
Dann musst du sagen, ja, ich bin aus der Schweiz, oder?
Ja, das stimmt. Da,
und was würdest du sonst sagen, wenn du das nicht hättest? Also weißt,
mega, so. Aber das ist ein mega wichtiger Punkt auch. Ich habe kürzlich mit jemandem eine Diskussion diesbezüglich. Früher, wenn du dich vorgestellt hast, hast du immer gesagt, ich bin Tochter oder Sohn von so und so. Mhm. Also du hast dich mega über deine Vorfahren ja. identifiziert. Okay. Ja. Und heute ist es mega, mega anders. Ja. Wenn du jemanden kennenlernst, oder auch du Thomas, wenn ihr jemanden kennenlernt im Ausland und ihr euch vorstellt, wie stellt ihr euch vor? Sagt ihr, ich bin aus der Schweiz? Ja. Ich bin...
Also ich sage Schweiz, weil einfach... Also je weiter weg, desto weh...
Lanz verrückt.
Ja, ja, genau. Nein, ja, ja.
Lass dich Liechtenstein zu.
Ja, es lass ihn zu. Liechtenstein, der Stasi, schreibt jetzt mit. Aber ich mache es noch sehr einfach, ich stelle es immer als MP3 auf einen Server.
Ah, okay.
Ja. Das Beweis sammeln ist also einfach.
Ist mega Fall. Einfach, ja. Kann man einfach abrufen.
Oh yeah.
Ja, aber wie stellst du dich vor?
Also manchmal, Liechtenstein ist manchmal wirklich so ein Segway, also wenn ich sozusagen will, mich vorstellen, ich sage, also zu Europa sage ich oft Liechtenstein, aber ich wohne in der Schweiz irgendwie so und das ist dann meistens so der Segway zum...
Ah ja, warum denn? Ah, bla, bla, bla.
Genau,
ja.
Ah, Liechtenstein, das ist das Erste, was ich kenne und so und das ist mega, also auf Party super, wenn ich mich unwohl fühle, muss ich einfach sagen, dass ich Liechtensteiner bin, dann habe ich schon mal das Gesprächsthema für die nächsten 10 Minuten.
Ja, das Problem ist einfach, es halten die viele für einen Bündner, gell? Das ist auch wegen Dialekt
und so. Ja, aber das ist ja okay.
Schlimm.
Ja. Hat ja auch Berge.
Moment, natürlich schon. Ja.
Oder? Liechtenstein hat so schöne Berge.
Ja, hat auch Berge.
Ja.
Das ist alles, was ich weiss von Liechtenstein. König und Berge. Ja. Hat er noch König?
Fürst.
Fürst. Oh, excuse me.
Ja, ja.
Was ist der Unterschied? Okay.
Anderer Geschmack von Monarch.
Ah, okay. Okay.
Ja. Nein, es war halt das Fürstentum gewesen und das Königreich, also für das Königreich hat es nicht gelangt, einfach rein flächenmäßig.
Ah, alles klar.
Ja.
Okay. Nein, aber wenn wir zurückkommen zum Thema Identität, oder? Was ist eine Identität oder was ist unsere eigene Identität?
Ja, ich habe das Gefühl, Dorfgrenzen sind viel wichtiger als Landesgrenzen. Nicht? Also ist doch mein Gefühl. Der Durchschnittsschweizer ist doch viel stolzer, dass er von Trimbach ist, wie dass er Schweizer ist, je nachdem.
Vielleicht, ja. Es ist wie so. Also,
und dann an zweiter Stelle schon der Kanton, weil es ist wichtig, dass man Solothurner ist, weil die Basel-Länder sind alle doof. Weißt du,
ich meine? Ich habe das Gefühl, in unserer Bubble ist das eben genau überhaupt nicht so.
Zum Glück sagst du das.
Weißt du, Thomas, wir sind einfach wieder mal in unserer links-grün versifften Expat-Bubble ist das überhaupt nicht der Fall.
Ja.
So. Oder? Das ist auch das Problem, das ich habe. Man müsste wirklich mal mit Leuten reden, die wo effektiv in ihrem Dorf bleiben.
Aber wenn du am Heim gehst auf Trimbach, kommst du von dieser Realität nicht ein bisschen etwas mit über?
Nein.
Ah, okay, mal
ist eigentlich wirklich nicht.
Okay. Ja, also, ich kriege das aber auch mit über.
Du kommst mit über?
Ja. Also, ich komme mit über. Ich habe eine Mutter, die übrigens zulässt.
Hallo!
Und vielleicht jetzt sogar halb schlaft und wird aufwacht. Nein, und ein Bruder. Und mein Bruder ist im Lehrschein geblieben, auch im Dorf geblieben. Und der ist dort irgendwie einfach auch verankert. So. Hm. Und manchmal merke ich so, dass ich so ein bisschen neidisch bin auf das. Also, so, dass das verankert ist. Ich habe meine Leute da und das ist alles gut. Weißt du, was ich meine? Aber es ist so, es ist schon
du nochmal, fühlst dich nicht als Zürcher. Sag's doch.
Nein, fühle ich mich nicht. Dass ich fühle mich schon eher als Fremdkörper da. Nicht schlimm, aber ich habe nicht so das. So das Verwurzeltsein da. Ich fühle mich super wohl da, aber es ist nicht so ein Verwurzeltsein und es ist schon nochmal etwas anderes.
Ja. Ich glaube, es hat sehr viel auch mit Heimatgefühl zu tun, was du erlebt hast als Kind, aufwachsend, was dich prägt hat. Und das ist bei mir auch ein grosses Thema. In dem du damals die 1400 Seelen dürfen, hast du halt einfach ein gutes Vereinsleben gehabt.
Ja.
Man war halt im FC gewesen, und man war halt im Blaurin und irgendwie... halt so die Gemeinschaft, wo man drin wächst und wo man lebt. Und das ist ein Bedürfnis, das ich heute auch immer wieder merke. Wo ich habe in Art Goldau gewohnt. Also Goldau, Art Goldau gibt es eigentlich nicht, nur den Bahnhof ist so. In Goldau gewohnt.
Yeah.
Und ich habe so wie gemerkt, ich bin dort fremd. Ich komme dort zu oben nach dem Arbeiten an und komme morgen früh wieder. Und bin nicht so, bin nicht integriert, ich bin nicht in einem Verein. Und ich habe dann angefangen, ich bin dann irgendwie im Nachbardorf bin ich zu einer ins Yoga gegangen, anstatt in Zürich, wo irgendwie 20'000 Yoga-Studios hast. Und bin halt mit 60-jährigen Frauen von Goldau und Art im Yoga gewesen. Und es war nicht so anstrengend gewesen, aber es hat mir so die persönliche Befriedigung gegeben von etwas im Ort machen oder etwas vor Ort machen oder beim Bauer Eier holen oder im Dorf zum Gaffer gehen.
Mhm.
So etwas, wo...
Es ist aber lustig, dass du das Bedürfnis hast. Weißt, ich habe das Bedürfnis gar nicht.
Okay.
Mir ist das wie egal. Ich weiß nicht,
warum. Ich habe das Bedürfnis schon, aber sehr punktuell irgendwie.
Aber es ist das, wo quasi ein Beitrag leistet, um mich daheim zu fühlen.
Okay. Mhm. Mir so, also das daheim fühlen kommt bei mir, wenn ich irgendwie die Gegend kenne. Wenn ich irgendwie, weißt du, ich gehe häufig, wenn ich irgendwo neu wohne, gehe ich einfach raus und laufe durch die Gegend. Ich entscheide mich für eine Richtung und sage, okay, dann laufe jetzt in die Richtung und dann mache ich irgendeinen Bogen und laufe wieder zurück, wo ich wohne. Und so finde ich raus, okay, was hat es da, wie sieht es da aus, was gibt es in der Gegend, oder? Und das ist das, was mich irgendwie dann verankert dort. Aber es hat viel weniger zu tun mit Leuten, es ist mehr geografisch für mich. Ja.
Aber spannend, es ist es, sich nicht fremd fühlen, oder? Sich irgendwie familisieren oder kennen, ob das jetzt Gegend ist oder in einem sozialen Kontext.
Wenn
dich
irgendeiner fragt, du, wo ist die XY-Straße, dann willst du können sagen, ja, das ist etwa die Richtung. Ja. Wenigstens, oder? Ja. So, das, oder wo ist, keine Ahnung, wo ist das nächste Migros?
Ja.
Das willst du irgendwie wissen.
Aber also ich merke es halt immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, oder bei der Familie bin generell, so, dann habe ich da habe ich eine Frage oder ein Problem. Und die häufigste Antwort, ah ja, das gibt es noch der.
Genau, der Hans-Rudi, der hat schon mal das gleiche Problem gehabt.
Ja, oder der kennt sich aus oder die kennt sich aus. Und das ist krass, irgendwie so das verwurzelt sein und so die eine Hand wäscht die andere Hand.
Ja.
So, und das finde ich halt so, das geht uns so in einem städtischen Kontext, gerade wenn man zuzieht, vor allem, habe ich das Gefühl, mega abhanden. Also du hast vielleicht dein soziales Netz und so, aber du kennst nicht jemanden, der dir genau bei dem Problem helfen kann, je nachdem. Und das passiert halt auf dem Dorf.
Aber es ist halt auch, es kommt auch ein bisschen auf den Typ Mensch drauf an, oder? Ich bin jetzt jemand, wo ich löse gerne meine Probleme selber. Ich bin so jemand, wo ich bin wie nicht, ich habe nicht so das Bedürfnis, mir Hilfe zu holen, sondern ich befasse mich mit meinen Problemen selber und irgendwann finde ich dann eine Lösung. Oder? Und für das habe ich irgendwie Strategien und Mechanismen entwickelt, das zu machen. Und ich bin sicher, es gibt andere Leute, die denken gar nicht wirklich darüber nach, die fragen zuerst mal irgendjemanden oder erzählen ihre Probleme irgendjemandem und dann kommt irgendwie aus dem raus eine Lösung.
Ja,
aber das ist einfach ein anderer Ansatz irgendwie.
Das kann ich nachvollziehen, und ich habe auch die Tendenz zum, also ich habe kein Problem, zum mein Problem googeln und ich schaue ein YouTube-Video zum Veloreifen wechseln, habe ich gerade gemacht vor ein paar Wochen. Also weißt du, so.
Oh, da kann ich dir mein Velo bringen.
Richtig.
Super.
Aber was ich halt immer wieder feststelle, ist so, je mehr, dass ich ein neues Problem habe und es jemandem erzähle, kommt halt dann so, ah ja, stimmt.
Es hat schon auch einen Wert.
Ich bin halt immer wieder überrascht, wie oft dass ich dann das Problem gelöst kriege, indem ich es halt jemand anderem erzähle, weil du halt im Umfeld jemanden hast, der das noch ausleihen könnte oder jemanden kennt, wo und so weiter.
Ja, das ist ja auch so ein Ding, oder? Um Hilfe fragen.
Ja.
Das ist auch so ein Skill, den man irgendwie lernen muss.
Ja.
Das ist nicht so. Es ist nicht so naheliegend. Jetzt zum Beispiel für mich vor allem auch. Oder? Ich frage nicht nach Hilfe häufig.
Ja.
Das ist vielleicht etwas, wo.
Und das wäre so nachhaltig.
Ja.
Es wäre so, also weißt du, überleg. Ja, ja. Nein, aber überleg mal.
Stimmt. Ich mein, der ganze Strom, der drauf geht fürs Googlen.
Nein!
Okay, das ist noch ein anderes Thema.
Das was machen wir nicht auf.
Nein, aber nochmal zurück zu dieser Dorfgemeinschaft. Meine Mami hat vor dem Haus, also quasi einmal über die Strasse, hat sie so eine grosse Matte gehabt. Irgendwie ein halbes Fußballfeld. Mhm. Und das ist einfach eine Matte gewesen, wo vielleicht zweimal im Jahr Schöfli drauf gewesen und sonst nichts. Und meine Eltern haben das Haus umgebaut und haben noch so eine Praxis gemacht. Die Praxis hat Parkplätze gebraucht und dann haben sie Land gebraucht und dann haben sie dort die Matte gepachtet und quasi 3 Parkplätze dort drauf gemacht. Haben aber noch mega viel Land drumherum gehabt, wo sie eigentlich nicht wollten Parkplätze machen. Und dann hat meine Mami angefangen, einen Garten zu machen. Das ist eine riesengroße Gartenanlage. Das ist irgendwie so wie 3 Schrebergartenstückchen. Wo sie irgendwie Früchtbäume drauf hat, wo sie Gemüse ansieht und so. Und das ganze Quartier, also alle, die irgendwie drumherum wohnen, sind irgendwie involviert. Die reden mit ihr, wenn sie dort irgendwie etwas am Arbeiten ist, oder sie helfen ihr aus, oder sie gibt irgendwie Gemüse ab, wenn sie zu viel hat von etwas. Oder wenn jemand kommt helfen, kann er sowieso gerade mitnehmen. Und das Dorfbätzli sowieso, wo irgendwie so Cupcakes backen, kommt dann eine Beere von ihr rüber. Und es ist nichts anderes, als eigentlich ein soziales Konstrukt. Es hat, der Zweck von dem ist, ja, meine Mama ist beschäftigt und es hat Freude an Blümchen und Gärten und so. Aber was es effektiv bewirkt, ist eigentlich ein soziales Netzwerk, wo man einander hilft und wo man einander unterstützt und Sachen auslehnt oder gibt und so weiter. Und eigentlich so die Sharing Economy, die ja so mega als Zukunftsmodell angepriesen wird, aus meiner Sicht hat sehr viel mit dem Gemeinschaftsgedanken zu tun und hat ja, auch wirklich sehr viel Potenzial.
Ist eine uralte Idee, oder?
Absolut, also, absolut. Bringt uns wieder zurück zu dem Gemeinschaftsgedanken von früher. Und warum muss ich eine Bohrmaschine haben, die ich einmal alle 3 Jahre brauche, richtig, wenn ich umziehe? Und jeder hat so eine, oder? Und im besten Fall, also meine ist sicher aus China, garantiert.
Ja, meine auch.
Ja, oder? Und das sind jetzt irgendwie die kleinen Sachen, die halt einfach irgendwie 50 Stutz kosten, du kannst das leisten, kaufst es und stellst dich auch runter. Und beim Auto ist es jetzt vielleicht eine andere Investition, die man sich zweimal überlegt.
Ja.
Aber warum muss man beim Auto anfangen und nicht nehmen anders, oder?
Richtig, ja. Ich habe das Gefühl, das ist so genau der Dorfding. Ja, das sind die kleinen Sachen, oder? Aber du hast dann, es kumuliert sich, oder? Jeder hilft. Das hat sicher auch andere Vor- und Nachteile, oder? Es gibt dann sicher irgendwie Profiteur und nicht Profiteur, aber die Frage ist einfach so.
Leute, die irgendwie vergesslich sind und das Zeug nicht zurückgeben oder irgendwie sowas, oder?
Ja, das mag alles. Immer. Mag alles passieren, aber ich habe das Gefühl, das ist so. Das ist so ein klassischer dörflicher Charakter, dass miteinander geholfen wird. Das ist jetzt sehr, ja.
Aber sehr romantisch.
Sehr romantisch und alles. Aber ich habe das Gefühl, der Aspekt geht uns heute ein Stück weit verloren. Und es ist kapitalistisches Interesse, dass der vielleicht sogar verloren geht. Oder? Weil es ist eben besser, wenn jeder seine Bohrmaschine im Keller hat, die er nicht braucht.
Natürlich. Unsere Wirtschaft funktioniert so.
Richtig, ja.
Und auch ein Handy muss alle 2 Jahre kaputt gehen, weil sonst kaufst du kein neues.
Richtig, also. Richtig, oder?
Und vor allem musst du dann das ganze Handy ersetzen, auch wenn nur irgendwie ein Teil davon kaputt ist.
Ja. Ich habe das Gefühl, wir machen jetzt eine kurze Pause. Ich lasse jetzt Musik laufen und wir verschnaufen kurz und sind gleich wieder da für euch. So, da sind wir wieder. Das war, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Oh Gott, das habe ich jetzt nicht geschaut. Das war eine Frau, die in den Shownotes steht. Und die hat ihnen so Twitch-Stream oder so gemacht. Ich weiß nicht, wo das sie gestreamt hat. Jedenfalls hat die auf Anfrage, oder sozusagen, der hat man können Musik schicken irgendwie. Und sie hat es dann auf dem Klavier nachgespielt. Und jemand hat ihr den Root Sandstorm geschickt, was ja so das Meme-Lied ist. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist.
Nein.
Dillili. Dillili. Kannst du nicht?
Erzähl's mir etwas, aber ich kann es nicht zuordnen.
Ja, ja, also. Das
ist so ein Techno-Ding.
Ich kann es vielleicht kurz.
okay.
Sie hat irgendwie.
Das ist nicht ganz so meine Sparte.
Was?
Also.
Nein.
Ich bin einfach nicht Experte.
Ja, ja, mir auch nicht. Aber. Das ist so der Anfang von dem da.
Now this one doesn't really have another beat, does it?
Does it? Okay. Ja, das erinnert
das
mich so ein bisschen an meine Jugend und irgendwie so die Street Parades und irgendwie so.
Genau.
Genau, ja. Und es ist ein Meme geworden im Internet, dass wenn man fragt, was ist das Lied, dann ist die Antwort immer der Root Sandstorm. Und die Leute gehen es dann ein und hoffen, dass es dann das Lied ist, wo im Hintergrund läuft, und es ist immer genau das Lied.
so cool.
Ja, und, okay. Und das hat man jetzt am Anfang gerade gehört, wie sie irgendwie das gelost hat und gefunden hat. Das hat ja nicht wirklich den Beat. Und irgendwie,
ja, es ist immer das Gleiche.
Es ist immer das Gleiche, es geht genau so weiter. Das ist so, genau. Und sie hat das auch sozusagen ad hoc gespielt, irgendwie.
Cool.
Die Frau scheint ihnen gut gehört zu haben. Ja. Ja, und ich habe sie lustig gefunden, weil sie ihnen ja recht gut gemacht hat.
Ah, Side Note zu dem. Ich bin ja in dem Sommer an einer Konferenz gewesen, die heisst The Conference in Malmö. Und, nein,
kann man super
wirklich
googlen.
Nein, aber wirklich. Der URL ist theconference.se und dort war einer gewesen, so ein Impro-Musiker. Jetzt muss ich zwar mega überlegen, ob es wirklich an der Conference war, aber ich habe so einen Impro-Musiker gesehen, wo es darum gegangen ist, was ist Kreativität? Mhm. Und ist Kreativität, kann die erzeugt werden durch künstliche Intelligenz? Ja. Und sein Votum war halt eben gewesen, nicht. Mhm. Und, also war mega cool gewesen und hat auch so hat mit dem Moment gespielt und das war fantastisch gewesen. Ich schaue es nachher, ob ich es finde, den Link zu dem Video.
Ja,
gerne. Mhm. Cool. Genau, kommen wir zu was ganz anderem. Und zwar bin ich habe es ja angekündigt letztes Mal, dass ich an den Climathon gehe.
Ah.
Da bin ich jetzt tatsächlich gewesen.
Okay.
Du hättest auch noch dorthin gepasst irgendwie.
Ich bin die letzten zwei Jahre gewesen.
Ah, okay. Ja, also es war ja so angekündigt gewesen als Climate Hackathon.
Oh, wenn du bist der einzige Hacker gewesen.
Richtig. Wenn
genau,
ich war
die letzten zwei Jahre auch so gewesen.
Wenn ich das Wort Hackathon höre, habe ich ein ganz spezifisches Bild im Kopf. Nämlich, ja, ist es so? Du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ja.
Nämlich, da hat es Leute, die haben irgendwie eine Idee, es gibt irgendein Thema und dann wird Software geschrieben, um irgendwie ein Problem zu lösen in dem Thema, oder? Und das ist es nicht gewesen.
Ja,
und das war ein bisschen enttäuschend gewesen, muss ich sagen, also für mich jetzt persönlich. Ja, nein, die Idee war mehr so gewesen, also die Leute haben dort einfach, sind dort angekommen, um irgendwie eine Business-Idee irgendwie, also die meisten haben irgendwie eine Business-Idee wollen entwickeln dort. Ja. Und das habe ich unendlich langweilig gefunden. Ja. Das war auch überhaupt nicht mein Ding gewesen. Es hat irgendwie fünf oder vier verschiedene Themengebiete gegeben. Also das Ganze ist gesponsert worden von der Stadt Zürich. Mhm. Und die hat natürlich dann auch Themen vorgegeben, so, wo sie gerne irgendwie Lösungen hätten dazu. Und ja, da gibt es verschiedene Sachen, so Zürich CO2-neutral oder so. Oder dann ein anderes Thema sind eben die Hitzeinseln gewesen, die es jetzt gibt, dank dem Klimawandel. Gibt es in der Stadt so Hitzeinseln, wo es halt sehr heiß wird. Und das ist mega unangenehm für alle, die dort wohnen.
oder arbeiten.
Genau, oder arbeiten oder was auch immer. Und die Frage war, was kann man gegen die machen? Ja, und ich habe mich dann irgendwie, es waren noch andere rum, wo wir beide kennen. Der Roman und der Serge. Der Serge war dort von seinem Arbeitgeber. Aber ja, und Und ja, wir haben dann, also ich habe mega lange rumgegurkt, weil ich nicht gewusst habe, was ich jetzt machen soll. So. Ja. Weil ich habe schon irgendwie dann ein Problem finden, wo ich irgendwie mit Software was daran machen kann. So. Weil nur einfach Ideation, wie man dem so schön sagt, ist jetzt nicht gerade das, was mir irgendwie mega flasht. Also beziehungsweise nicht für 24 Stunden. So. Mhm. Und ja, und dann haben wir uns halt irgendwie zusammengefunden mit so einer zusammengewürfelten Gruppe aus Leuten. Und haben uns dem Heat-Thema, Heat-Island-Thema irgendwie gewidmet. Und haben dann halt, sind nicht so, also wir haben ewig lang irgendwie rumgegurkt und keine richtige Idee gehabt und weiss nicht was. Und am Schluss haben wir dann irgendwas gehabt. Und am Schluss ist auch die Idee, du musst das pitchen, oder? Also es hat irgendwie eine Jury von Leuten, von der Stadt jetzt spezifisch und noch ein paar Experten irgendwie von der ETH und weiss nicht was. Und vor denen pitchst du deine Idee. Und du kannst dann irgendwie auch was gewinnen, keine Ahnung. Du kannst irgendwie auf Paris als größere Climathon gehen oder irgendwie sowas. Oder halt okay. Dort nochmal pitchen. Ich glaube, irgendwie der Hauptpreis gewesen, so quasi. Irgendwie. Und ja, und die Idee ist wirklich, das nachher irgendwie weiterzuentwickeln zu irgendeiner Idee. Und es ist noch lustig, es hat dort so verschiedene Leute, es hat Leute gehabt. Also am Anfang ist noch das erste Ding, was so mehr oder weniger passiert war, ist, dass Leute ihre Idee schon mal haben können pitchen, wo schon mit einer Idee gekommen sind, um quasi Leute zu finden, die mit ihnen an diesem Ding arbeiten wollen. Und dort hat es ganz verschiedenes Zeug gehabt. Also jetzt Zeug gehabt, Leute gehabt, die irgendwie schon ein Startup gegründet haben und irgendwie, weißt und so, und jetzt Investoren suchen oder Leute, die irgendwie sich daran beteiligen oder weiß nicht was, denen hat es gehabt. Und dann hat es aber auch gehabt, Leute, die irgendwie im Grunde genommen in ihrem Pitch nur gesagt haben, was die Aufgabenstellung ist. Dann weiß halt auch nicht, okay, soll ich jetzt zu denen gehen und mich irgendwie dort engagieren, so, oder? Und ja, es ist, ich weiß auch nicht, es ist immer so, das ganze Ding, ich habe ein Problem damit. Und zwar irgendwie, es hat die ganze Zeit geheißen, so, ja, wir machen jetzt was Konkretes gegen den Klimawandel, so bla, oder? Aber ich habe gefunden, nichts von dem Zeug dort war konkret. Ja. Es ist alles so, ja, wir pitchen jetzt eine Idee, die dann vielleicht einmal bla und so, oder? Es ist einfach alles, mir wäre es viel lieber gewesen, wenn du effektiv einen Prototyp gebaut hättest zu etwas. Weil dann ist klar, okay, look, das ist die Idee, das könnte man jetzt irgendwie rausgehen und den Leuten geben und irgendwie sie interagieren lassen damit und dann irgendwie testen. Aber es ist alles viel abstrakteren Ebene geblieben für mich. Und das hat mir nicht gepasst. Also das kann ich nicht empfehlen in dem Sinn, aber vielleicht habe ich einfach wirklich die völlig falsche Erwartung gehabt und darum ist es so,
nein, ich glaube, also,
bin ich enttäuscht davon.
Ich glaube, im Climathon kannst du schon etwas rausholen, aber du musst wie eben auch schon, wie du sagst, mit einer konkreten Idee oder Lösungsansatz kommen, wo du vielleicht schon im Vorfeld ein bisschen auseinandersetzen damit. Und was natürlich key ist, was du für Leute hast, die mit dir dann zusammenarbeiten.
Klar.
Also wir haben auch in den letzten 2 Jahren jetzt verschiedene Themen gehabt, wo auch, weißt, Datengrundlagen da waren oder das Ziel wäre, dass man irgendetwas mit, dass man etwas entwickelt, dass man einen Prototyp macht. Sei das jetzt irgendwie eine AR-Geschichte programmieren auf so einer Plattform oder ich weiß nicht, die Stadt hat ja offene Daten rausgegeben, wo man damit etwas hätte können machen.
Ja, genau.
Und in der Vergangenheit hat auch, also es hat ein paar Plattformen gegeben, die sie entwickelt haben während dem Climathon und dann auch raus sind getestet. Eins war irgendwie so eine Plattform, die so ein bisschen wie TripAdvisor ist, aber wo so eine Stadtführung bekommst und wo dann nachher irgendwie interessante Sachen über die Stadt befährst, aber irgendwie auch noch Informationen der Stadt gibst. Irgendwie so in die Richtung. Es gibt glaube ich, schon so ein Momentum, wo du an diesem Climathon etwas machen kannst.
Ja.
Aber es ist sehr viel von den Teilnehmern halt getrieben.
Ja, und das ist, ja. Und ja.
Und das ist, glaube ich, recht schwierig, weil es halt irgendwie so offen ist. Und wir haben die letzten 2 Jahre auch die Erfahrung gemacht, dass es wirklich einfach viele Leute haben ohne Idee und irgendwie ohne konkreten Ansatz.
Aber das ist halt genau der Punkt. Ich hab erwartet, dass ich dort auftauchen kann, ohne eine Idee.
Ja.
Und dann mich irgendwo beteiligen kann und dann irgendwie was Nützliches beitragen kann. Oder?
Ja. Aber wenn das eben alle
mit
machen.
Mit meinen Skills. Ja, nein, aber,
aber ja, stimmt.
Es gibt ja immer Leute mit Ideen. Also weißt, ist ja auch dort nicht anders gesehen. Dort hat es irgendwie Leute gehabt mit, jetzt irgendwie, keine Ahnung, 30 Leute gehabt, die am Anfang gepitcht haben, die irgendwelche Ideen gehabt haben. Aber es ist wie nicht klar gewesen, okay, was kann ich jetzt konkret beitragen in 24 Stunden, um die Idee weiterzubringen. Oder? Das ist für mich überhaupt nicht klar gewesen. Weil dann hat es zum Beispiel Leute gehabt, wie eine hat irgendwie ihre Startup pitcht, wo irgendwie die Idee ist, irgendwie Kleider recycelbar, also Kleider Recycling besser zu machen. Also die Idee ist, du hast so eine Kleidersammlungsbox, wo irgendwie in der Migros steht oder weiss nicht wo, wo du irgendwie dein alte Zeugs reinrührst und das hat nachher innen drin AI und analysiert das, was dort drin für Fasern sind und kann das dann halt besser recyceln aufgrund von dem. Völlig birnweich. Also weißt, die Idee an sich ist nicht dumm, aber erstens mal, so ein Ding, wenn du das entwickelst, wird das hunderttausende Franken kosten, wenn es fertig ist. Das stellst du nicht in jede Migros. Nein. Das stellst du irgendwo in ein Recycling-Center, wo das dann irgendwie so. Ja. Dann, also das Geschäftsmodell in dem Sinn ist nicht klar oder falsch oder weiß nicht was. Ja. Einfach zu wenig geforscht oder was da dahinter steckt. Dann, du musst wahrscheinlich jahrelang forschen dafür, und das passiert sicher auch, aus Bildern quasi oder was auch immer für Methoden dann hast, herauszufinden, was ist das für eine Faser, weißt? Mikroskopisch oder weiß nicht was, ist ein hochspannendes Ding. Bin ich ganz sicher, dass da enorm viele Doktoranden dran arbeiten, gerade in dem Moment, das zu automatisieren, oder? Aber das ist so völlig realitätsfremd für mich. Also weißt du, die hat ein Startup gegründet, das gibt's.
Was ernsthaft?
Ja, die sucht jetzt Investoren für das. Das ist so, hä? Weißt du, das ist mir unklar, wie man so, oder? So, das hat mich ein bisschen fertig gemacht, die Idee, muss ich sagen.
Aber vielleicht, um ein bisschen Hoffnung noch schieben, ganz ein Thema. Ich weiss das jetzt. Also ich find das auch mega, mega spannend, das Phänomen, dass Leute irgendwie eine Idee haben und dann haben sie gesagt, okay, und dann haben sie irgendwie so das Gefühl, okay, die Idee, die kommt jetzt zu fliegen, indem sie jetzt irgendwo auf irgendeine Weise AI noch reinbringen.
Ja,
oder Machine Learning noch reinbringen. Das ist ein Phänomen. Und ja, also ich glaube, das müssen wir nicht abstreiten, dass man da mit wenig Google-Aufwand sehr viel mehr rausholen, sagen wir es so.
Ja.
Lustigerweise hat mich das jetzt gerade an ein anderes Projekt erinnert, wo ich weiss, dass die SBB im Moment so ein Projekt hat, wo sie versuchen, Füllstandsmessung zu machen. Sensoren in Küchenkübel einbauen, um Füllstandsmessungen zu machen. Ja. Aber,
so IoT-mässig?
Genau, also mit einem Sensor, der dann irgendwie Echtzeit kann sagen, okay, da ist jetzt Küderfall. Ja. Aber aus dem simplen Grund, dass einfach der Mensch, der von Küder zu Küder läuft und an einen leeren Küder anläuft und sich den Weg können sparen, einfach viel zu teuer ist. Ja, und so eine Investition sich unter Umständen würde lohnen. Ja. Der Case vom Recycling-Fasern wissen, was jetzt das für eine ist, ich sehe das noch nicht. Also ich weiß nicht, was dort für ein Mehrwert drin ist, wenn du weißt.
Ich nehme an, das ist wichtig. Also jetzt ich naiv, der nichts über das Recycling versteht, ich nehme an, das ist wichtig, dass du irgendwie automatisiert kannst herausfinden, was ist das für ein Material, das ich hier am Recyceln bin.
Ah, wenn
du
quasi
die unterschiedlich, du die unterschiedlich dann behandeln musst, logischerweise, oder? Also ich weiss nicht, ob du jetzt irgendwie Polyethylen oder anders, das du vermutlich anders behandeln als Baumwolle.
Ja,
oder?
Ja, das stimmt.
Kannst wahrscheinlich andere Sachen daraus machen oder eben auch nicht und so weiter, oder?
Alles zentral lösen, oder?
Eben genau, ja, das musst du zentralisieren, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Ja. Du gehst ja auch nicht, also ich meine, es passiert ja auch nicht Abfalltrennung in der Migros. Also in dem Sinn, ich meine, automatisiert. Passiert ja auch nicht.
Ja.
Du hast genau...
Automatisiert nicht, nein.
Eben. Ja. Also was dort passiert ist, du kannst deine PET-Flasche irgendwo reinrühren und vermutlich hinterher eine Presse, die das zusammenpresst in einen Klotz oder irgend so etwas, möglicherweise. Ja. Vielleicht nicht einmal das.
Vielleicht nicht einmal das, ja.
Oder? Es ist einfach ein Sack, wo das alles drin landet und das wird nachher irgendwo in einen Lastwagen gerührt und das kommt in ein Recycling, was auch immer. Oder wird gerade irgendwo hin verschifft um die Halbwelt.
Mhm. Aber hast du dieser Dame das Feedback gegeben?
Nein.
Das hättest
du das sollen?
Ja, nein, aber das ist doch genau der Punkt von ja, Climathon. Und das ist ja so ein bisschen das Start-up-Leben. Oder du hast irgendeine Idee und in dieser Idee ist in erster Linie viel Passion und wenig Knowledge.
Ich kann mir das nicht vorstellen, und, dass die das Feedback nicht schon mal bekommen hat.
Ja gut, vielleicht hat sie es einfach noch nicht so oft geteilt. Vielleicht hat sie gestern gegründet. Aber das ist doch auch so ein bisschen part of the game, oder? Du,
ja, ja, okay.
Du präsentierst deine Idee nehmen und dann entwickelt sie sich weiter. Weil eben, am Anfang ist es ja wirklich einfach so. Du hast Passion drin und wenig Knowledge und nachher teilst du das mal irgendwie und dann sagt dir jemand eher in die Richtung oder schau mal das an oder so.
Wenn sie jetzt mit einem Datenset gekommen wäre, dann hätte ich was können machen.
Natürlich.
Aber ich meine, das hätte ich jetzt nicht, ich habe gar nicht gefragt, aber ich glaube nicht, dass sie ein Datenset hat von Mikroskopieaufnahmen von Gewebe, wo ich könnte durch irgendeinen Algorithmus lassen und schauen, was dabei rauskommt.
Oh Mann, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte das Datenset und ich wäre in Climathon gekommen, dann hättest du auf meinem Projekt können arbeiten können, wenn ich das gewusst hätte.
Gratis.
Gratis,
genau.
Mega gut.
Ja.
Also er hat gratis an mein Datenset an.
Genau.
Richtig, so musst du
so, genau so.
Daten sind das neue Gold.
Yeah.
Öl, bitte.
Und Öl. Alles.
was ich mich vorher noch gefragt habe, warum gibt es eigentlich, es gibt ja bei der SBB seit einem Jahr oder zwei Jahren gibt es ja die Abfalltrennungsdinger, was ich ja super finde. Es gibt PET, normalen Abfall einfach.
Papier.
Und Kanne. Also Cans. Kanne.
Oh Gott. Alu.
Alu, ja.
Ja. Warum nicht Bio? Also warum nicht Kompost?
Ich bin nicht sicher, ob ich dir das erzählt habe, dass du jetzt gerade auf das ansprichst, aber das ist etwas, was wir geprüft haben.
Ja.
Ich habe mit den Leuten von SBB Immobilien, die quasi Bahnhofmanager, mit denen habe ich Kontakt gehabt und das Thema mal angeschaut. Und der vierteilte Köder, den haben sie ja noch nicht so lange. Das war ein Prototyp, wo sie mal getestet haben und geschaut haben, funktioniert das, bringt das wirklich etwas? Und dort haben sie bessere Zahlen als erwartet, darum haben sie das eingeführt. Und dann, wo wir mit unserem Biodegradable-Thema am Prüfen waren, wie können wir dieser Idee zum Fliegen verhelfen, war eine Idee auch, okay, wir müssen überlegen, wo wir dann die Sachen sammeln. Also wo haben wir Outlets, also Orte, wo solches Einweggeschirr auch, oder, wo ja heute bereits schon in Fülle vorhanden ist, wo wird das rausgegeben und wo können wir das am besten sammeln. Und eine Idee war natürlich der HB.
Mhm.
Oder? HB Zürich irgendwie. Alle, die dort Takeaway etwas nehmen, die haben Biodegradables. Es gibt zwei Probleme. Das eine ist das, was ich vorher schon erklärt habe. Es gibt heute eigentlich noch gar keine Annahmestellen für die Sachen. Also es macht noch gar keinen Sinn, das separat zu sammeln.
Mhm.
Was Sinn macht, separat zu sammeln, ist wirklich organisches Material, wie dein Äpfelgutschi oder irgendwelche Essensreste.
Ja, so Zeug habe ich gemacht.
Also das
ja.
Zeug. Ja. Und dort hast du einfach die grosse Herausforderung, dass das nach einem halben Tag mega von davon stinkt.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja.
Und das hast du, heute hast du zwar den Abfall hast du trotzdem, den hast du irgendwie in einem Kehrichtsack. Aber weil du dort irgendwie noch anderes Zeug drin hast, ist das nicht so flüssig. Man weiss, heute im Haushalt ist irgendwie 35% vom Kehrichtsack ist organisch. Ja. Obwohl man eigentlich daheim ja grüne Abfuhr hat. Wenn man dafür zahlt in Zürich. Das kommt noch dazu.
Mein Vermieter zahlt seit einem Jahr dafür.
Yeah.
Das heisst, ich mache das. Ja, das hat er super gefunden.
Ja. Aber ja, wenn das natürlich separat sammelst, kannst du dir vorstellen, wie denn das von davon stinken und für öffentliche Unruhe würde sorgen vielleicht sogar, oder? Irgendwie siehst du die Schlagzeile im Blick. HB Zürich, stinkendste Bahnhof der Schweiz, und das würde sich Zürich ja überhaupt nicht, also würde den Zack aus der Krone brechen.
Ja,
oder?
Ja.
Aber es gibt tatsächlich Orte, wo das gemacht wird, separat gesammelt wird. Und auch, also es gibt Transportunternehmen, die sich spezialisieren auf das, aber die sind dann halt meistens spezialisiert auf Grosskochinnen. Yeah. Irgendwie so die Abfälle von der Gastronomie vom Flughafen Zürich wird separat gesammelt und in die Biogasanlage gebracht oder irgendwie von Spitälern oder so, je nachdem.
Ja.
Aber ja, am HB ist noch nicht das Konzept. Also könnte man eigentlich eine Mülltonne entwerfen, wo gerade ein Kompost ist?
Ja.
Wo irgendwie so...
Ja, ich denke auch, du könntest von mir eine Luke machen, weißt du, wo das wirklich einigermaßen versiegelt, oder? Mhm. Dass das vielleicht in sich stinkt, aber nicht nach außen kommt.
Ja, aber du musst es dann auch waschen.
Mhm.
Also du musst ja, also ich weiß nicht, ob du schon mal Grünabfuhr gesehen hast, die haben ja so eine Wäscheanlage noch drin, die dann den Container gerade schnell ausspritzen.
Ja.
Und das ist ein bisschen schwierig im HB, oder stell mir ein bisschen schwierig vor im HB, dass dann der Kübel gerade wäschst.
Ganz Kübel mitnehmen eigentlich.
Ja, genau. Ja, ja, ersetzen. Ja. Das wäre noch eine Idee. Und sie, also es funktioniert übrigens auch so, gerade beim Flughafen Zürich, dort arbeiten sie mit Wechselgebinden. Das ist einfach so ein riesen Fass, wo dann der Logistiker kommt holen und einen sauberen anstellt. Das gibt es schon, aber es macht natürlich Sinn, aber eine gewisse Menge. Weil auch dort, oder der Bioabfall, man hat immer das Gefühl, es kostet ja nichts, oder das ist ja Kompostierung und man macht ja noch Energie daraus, es kostet ja nichts, aber effektiv Biogas herstellen aus Biomüll ist kostenintensiv, das braucht eine Anlage, die betrieben werden muss und es braucht auch Strom ein bisschen weit, also zum Temperaturen halten und so. Und es ist absolut nicht kostendeckend. Also Biogasanlage Zürich, das Biogas, das produziert wird, die Biogasanlage, die macht grüne Zahlen, weil man muss Gebühren zahlen, damit das Grüngut abgeholt wird. Also es ist so, die Energie, die man kann verkaufen kann, ist ein mega kleiner Anteil. Das ist nicht kostendeckend.
Ja, das macht Sinn, so rein intuitiv. Ja. Mm. Okay. Ja, ich habe mir gedacht, dass es vermutlich praktisch nicht so ist. Oder? Aber ja. Interessant.
So, leider nein.
Leider nein, ja. Aber,
ein anderes spannendes Projekt, das die SBB am Prüfen ist, ist das quasi, ich meine, ein grosser Teil des Küders sind einfach die Kaffeebecher. Jeder am Morgen, am Nachmittag, hat
absolut,
den Takeaway-Kaffee. Das ist irgendwie, glaube ich, so das größte Abfallvolumen.
Ja.
Gefühlt, oder?
Ja, ungestützt. Auf jeden Fall, ja.
Eine Abteilung der SBB ist sich am Überlegen, so Mehrwegbecher einzuführen, die du an jedem Bahnhof kannst beziehen und wieder abgeben. Das heisst, du kannst in Zürich einsteigen mit einem Kaffee
also
und kannst
so Bern das, Kaffee. Wie das Recircle.
Genau, ja. Genau.
Genau.
Die haben ja keine Becher.
Das ist, sind so, das jetzt, bei Simplificator hat es das einmal mal achten, die haben das in der Küche.
Mhm.
Das sind so eigentlich Tupperware für Takeaway.
Ja.
Und das ist ein Startup, wo Recircle heisst, das macht.
Ah.
Und du kannst im Grunde nur zu deinem Favorite Takeaway gehen und so ein Recircle-Ding dort holen. Du zahlst irgendwie 10 Stutz Depot.
Ja.
Und dann kannst du halt entweder das dreckige Geschirr denen wieder bringen, die wäschen es, oder du wäschst es daheim und lässt es wieder auffüllen, wenn du das nächste Mal wieder was holst und so weiter. Oder? Und natürlich unterstützen das nicht alle oder nicht alle finden es cool. Aber es hat gewisse Takeaways, die es offiziell unterstützen quasi. Und zum Beispiel.
Ich glaube, zu Basel am Bahnhof haben sie viel können davon überzeugen. Ich glaube, das Startup ist von Basel, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Keine Ahnung.
Zürich siehst du am Bahnhof, also habe ich es jetzt selber noch nie gesehen, aber dann siehst du es irgendwie zu Bonstetten, irgendwas ist es irgendwie so eine 2000-Seelen-Gemeinde in Grimietliberg, in der Bäckerei kommst du hier rüber.
Ah, ja.
Und dann kann ich es dort am Morgen holen, nehme es mit ins Geschäft und nachher,
also wenn ich
es
gegessen habe,
essen, ja, Takeaway, irgendein Salat oder Suppe oder irgendwas.
Ja.
Und dann nehme ich es irgendwie auf Altstädte und dann, wenn ich es leer habe, kann ich es, gerade neben dem Geschäft hat es auch ein Bar, wo das Geschirr nutzt, kann ich es dort retourgehen und komme dort mein Depot wieder rüber.
Ah, du kommst es pro Ding über sozusagen.
Genau, es ist ein System. Und wenn ich beim. Ich kann den Powder bekommen in Bonstetten und kann in Altstetten zurückgeben.
Mhm.
Und sind nicht Geschäfte, die zusammenhängen, aber es sind Geschäfte, die auch in den Vertrag haben mit Recircle.
Okay, aber wenn du 10 Stutz gibst für das Depot in der Bäckerei.
Ja, komme ich zurück über in Altstetten.
Genau. Wie finanziert sich das? Weißt du, was ich meine? Jemand muss es abwäschen, jemand muss die Dinger herstellen.
Ja, klar. Also ich meine, schlussendlich muss ich sagen, ich weiß nicht genau, was das Geschäftsmodell ist von innen, respektive was eine Bäckerei zahlt für die Schale.
Ja.
Aber was natürlich klar ist, oder sie müssen selber nicht mehr das Einweggeschirr posten. Sie haben dann einfach das. Und ich nehme an, es ist im ähnlichen Preissegment, dass sie irgendwie...
Ja, ja.
Es gibt auch Recircle Coffee, gell?
Habe ich noch nie gesehen.
Scheint, gibt es das. Cool. Steht da.
Cool.
Ja, also du kannst die jetzt irgendwie als Kaffeebude kannst du irgendwie, wie ist das? Ja, zahlst irgendwie 150 Stutz und bekommst irgendwie 50 von diesen Cups oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, aber ja.
Ja.
Aber das ist eine Idee, oder? Das finde ich eigentlich noch geschickt.
Ja, finde ich mega cool.
Aber das Problem ist halt, du musst daran denken, oder? An das hure Zeug. Also ausser du holst jedes Mal wieder ein neues. Aber sonst musst du halt quasi, wenn du dein Takeaway-Zeug gehst, holen, musst du halt daran denken, das hure Ding mitzunehmen, oder?
Ja. Ja, aber ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, was du so für ein Typ bist. Ich habe immer irgendein Stöpperwert dabei
oder so Sachen daheim. Für mich ist es nicht das Problem. Ich denke an so Sachen, aber ich merke es auch im Büro zum Beispiel. Wir haben jetzt irgendwie im Büro 4 von denen. weil irgendwie vier Leute sich mal entschieden haben, ja, wir geben jetzt mal die 10 Stutz Depot aus, ja, um die bei uns ins Büro zu tun. Und dann kannst du die einfach nehmen bei uns im Büro, oder?
Okay.
Und es hat ein Ding in particular, was sich irgendwie lohnt, das ist halt so ein Thai-Takeaway-Laden. Und dann kannst du halt dort hin und das Ding füllen lassen und dann tun wir es bei uns in den Geschirrspüler.
Okay.
Und es ist halt gleich ab und zu vergessen, Leute das Teil mitzunehmen, wenn sie zum Teil gehen.
Ja.
So. Passiert halt.
Aber es ist noch eine coole Anwendung, die habe ich noch gar nicht gedacht. Ja. Ich habe es natürlich so, dass ich zu dem Shop gehe, wo die Dinger per se schon anbietet. Mhm. Und dann wird man sagen, die eins ab und die zahlen meine 10 Stutz und so hole meine 10 Stutz wieder retour, wo ich das Ding ja nicht umschleipen die ganze Zeit.
Okay. Ja. Nein, es ist gerade für Büro und so finde ich es noch geschickt.
Cool, ja.
Wenn du ein paar von denen im Büro hast, dann nimmt sich einfach jeder einen am Mittag von denen und
geht dann irgendwo hin, Takeaway holen. Theoretisch müsstest du eigentlich mal die haben, könntest du einfach irgendein Stepper werden.
Klar. Also theoretisch schon. Ja. Also, wobei eben, bei denen wissen sie natürlich, was es ist, oder? Also Takeaway-Leute haben das schon mal gesehen und die wissen auch, okay, das ist das. Ja. Und wenn du ein anderes Tupperware nimmst, könnte es sein, dass du komisch angeschaut wirst.
Ja. Dem,
oder?
Okay.
Das ist jetzt bei dem nicht der Fall.
Das ist so Public Shaming.
Ja, nein. Das kann ich mir einfach vorstellen. Weil ich
das, ja. Also, es gibt sicher Takeaways, die schräg schauen, wenn du das eigene Ding bringst.
Ja.
Aber ich habe es letztens im Kaffee im Spheres oder Spheres habe ich gesehen, ich hätte gerne einen Kaffee für da. Und habe dann gesagt, ah, das ist ja doof. Wie ist das Kaffee? Weißt du, das ist eigentlich kein Takeaway-Ding.
Und ja,
ich so, ah ja, ist ja eh da. Und sie so, nein, man kann es mitnehmen. Kommst du sogar günstiger rüber, wenn du dein eigenes Ding mit, dein eigenes Gefäß bringst. Und ich so, aha, ihr habt gerade einen Kunden glücklich gemacht. So. Also ich bin ab und zu dort, aber ich gehe jetzt extra gerne dort her, weil ich finde, das sind eine coole Leute. So.
Ja, es ist mega, mega gut zum Arbeiten auch, apropos.
Ich weiß, mache ich ab und zu.
Es gibt noch einen zweiten solchen Ort. Das Kosmos.
Okay.
Ja.
Haben die da das Kaffee zum...
Ja, oben noch.
Okay, das muss ich mir merken. Ja. Es gibt noch ein paar andere. Es gibt jetzt immer mehr so Hippie-Kaffees, wo du guten Kaffee überkommst. Da kannst du eben auch recht gut arbeiten. Es gibt so der Langstrasse, hat so diverse, wo ich ab und zu bin.
Ja, wir können mal Listen austauschen. Also Favorite Places.
Sehr gut.
Ich habe ich hab einen Geheimtipp, das sage ich jetzt hier nicht. Wir gehen nachher alle
Ja, das darfst du dann sagen.
Aber es ist wirklich ein Geheimtipp. Dort ist niemand. Du bist allein, du hast das Kaffee für dich allein. Und du hast mega gutes Wi-Fi, mega guten Kaffee.
Ah, oh, ja. Okay. Vielleicht reden wir vom gleichen Ort, aber ja, wäre noch spannend. Ja. Okay.
Genau. Gut. Nein, aber cool. Takeaway Cups, Refill Cups. Ich meine, das ist ein Phänomen, wo jetzt recht am Kommen ist.
Ich hoffe, das kommt. Weil mich nervt also das ganze Ding. Wir haben es, bevor du überhaupt da bist, fertig, haben wir es kurz vor dem Ding gehabt. Ich hat der Corinne eine Starbucks-Tasse gegeben, hat sich schon so ein bisschen verächtlich gelogen. Nein, aber überhaupt nicht. Aber ich fand, Starbucks und so. Und ich so, ja. Aber es ist immerhin
eine Tasse und kein Becher.
Eben, immerhin eine Tasse und kein Becher. Und ich habe einen Stibitz von meinem ehemaligen Mitbewohner. Also Secondhand, Reuse, ist alles super. Und dann habe ich selber gesagt, ich bin ab und zu mit dem Starbucks, weil ich das Problem habe, dass ich teilweise in anderen Städten bin. Und gerade so im eher nicht so superstädtischen Gebiet gibt es fast keine Kaffees, wo du arbeiten kannst. Also so Kaffees zum Arbeiten ist ein sehr urbanes Ding. Ja. Und so in der Pampa draussen kannst du einfach nicht in einen Kaffee hocken und arbeiten. Also vielleicht kannst du es, aber du musst sozusagen wie... Wenn du sicher sein willst, dass du arbeiten kannst, ist der Starbucks etwas vom Einfachsten, weil dort lässt man die einfach in Ruhe. So, irgendwie. Also im Sinne von, eben, wir haben es vordiskutiert.
Es hat Internet und irgendwie.
Es hat Internet, sogar Strom teilweise und so. Und vor allem, du wirst auch nicht schräg angeschaut. Und ich bin jemand, der auch in einem Coworking Space regelmäßig konsumiert, weil ich einfach finde, hey, das ist fair, ich bin jetzt länger da, also sollen die auch was an mir verdienen. Und wenn ich keine Lust auf einen Kaffee habe, ich denke, es hat einen Tee oder ein Mineral oder irgendwie, weiß ich was alles. Ja. Aber beim Starbucks ist wirklich so, ich gehe in die Nähe to go beim Starbucks. Wenn ich in der Starbucks bin, trinke ich es immer dort und so gerne nicht.
Aber ich bin ja auch nie bei Starbucks.
Ja. Und liebste, im Sommer, gerade wenn es warm ist, habe ich gerne den Cold Trip Kaffee. Das ist auch so. Hat Schien übrigens am meisten Koffein, haben die Cold Trips übrigens.
Ja. Mega einfach zu machen.
Ja, das stimmt. Und würde ich mehrmals so einen bestellen, jetzt gerade im Sommer, wo es warm war, Und jedes, wirklich diverse Starbucks-Filialen, wo ich war, immer hat gesagt, ich hätte gerne einen Cold Trip zum da trinken. Und ich komme immer so einen doofen Becher rüber. Wirklich. Also hast du darauf gehen können. Ja.
Das ist halt der Standard, gell? Das sind die alle so.
Nein, es ist einfach ihre Tasse, sie reserviert für Heißgetränke.
Ah, schon?
Ja.
Ist das so?
Ja.
Ja. Ah, okay.
Und ja,
mega blöd, oder?
Das nervt mich halt.
Die haben keine, die haben wirklich nichts, wo du Kaltgetränk trinken kannst? Nein. Die haben nicht ein Glas oder so für, keine Ahnung, wenn du im Starbucks das Mineral oder so nimmst, was bekommst du dann?
Ich habe noch nie ein Glas gesehen. Ja, Fläschchen, du kommst das PET-Fläschchen
über. Okay.
Ich habe noch nie, ja, ich habe noch nie ein Kaltgetränk und ich finde das so doof.
Ja.
So, und das führt dazu, dass ich eher ein heißes Getränk nehme im Starbucks, dann würde ich einfach auf so eine dumme Tasse nicht mehr kommen.
Aber tu doch mal einfach blöd und sag, ich will sie in der Tasse.
Ja.
Cold Trip, aber in der Tasse.
Ja, ich frage mal. Vielleicht, ja. Vielleicht komme ich es dann über.
Ja.
Das könnte halt auch sein, dass die Tassen vorgewärmt sind, weißt du? Und dann willst du natürlich nicht
das kalte Getränk in der vorgewärmten. Ja, ich habe ein Wasser.
Ja, aber. Das, ist, das steht nicht im Handbuch.
Im Starbucks-Handbuch.
Genau, das stimmt. Haben wir so nicht gelernt an der Schulung.
Stimmt, exklusiv.
Ja.
Ja.
Gut, du bist Model reingefahren.
Richtig. Ich hätte jetzt gerade einen Segway machen mit Kundendiensten und so. Egal.
Ich habe jetzt einfach den Segway machen für dich.
Nein, ist gut, ist super. Gut gemacht. Nein, der Kaspar, den wir ja auch kennen, der war ja schon zu Gast hier.
Ja.
Das ist der Freund von meiner Schwester. Und der hat sich ein Model 3 gekauft, das Tesla Model 3. Also er ist jetzt gerade so im Ding, sein alter Karren gibt einfach total den Geist auf, ein Ding, VW Golf. Und der ist wirklich am Ende vom vom noch benutzbaren.
Mhm.
Und jetzt hat er halt müssen schauen, was er für ein Auto, also was er als nächstes für ein Auto wollte. Und er hat natürlich ein elektrisches wollen. Wir kennen ja den Kaspar. Und dann war so die Frage gewesen, er hat natürlich Tesla Model 3 angeschaut, aber ist halt ein teures Auto, ja. Immer noch relativ. Und die andere Möglichkeit war Hyundai Ioniq,
ja.
Was ich noch angeschaut habe. Und da hat er sich mal ausgelehnt, da bin ich auch mal drin gehockt.
Mhm.
Und hinten kann ich dort nicht hocken drin.
Okay.
Bin einfach zu gross dafür. Also es geht wirklich nicht. Also es geht für so, keine Ahnung, so 5 Minuten, 10 Minuten kann ich dort drin, aber länger will ich dort nicht hocken hinten drin.
Wow, okay.
Also es ist wirklich ganz fies. Mhm. Ich muss wirklich so den Kopf schräg haben irgendwie, weil es einfach nicht, es geht nicht.
Mhm.
Und und dann, ja, und es hat noch andere Gründe gegeben natürlich, dass der Hyundai nicht so cool ist wie das Model 3.
Ah, bist nicht du der entscheidende Faktor gewesen?
Nein.
Ich kann ihn nicht nehmen oder fertig kann ich ihn
nicht. Genau, nein. Überhaupt nicht.
Ich muss in den Koffer ab.
Richtig. Nein, vorne war kein Problem bei dem.
Ah, okay.
Vorne war auch kein Problem. Nein, und das, aber ja, und aber der Kasper ist sowieso Model, ist sowieso ein Tesla-Fan, oder? Ein bisschen.
Mhm.
Und so, und ja. Und jetzt hat er irgendwie noch 0% Leasing bekommen und so und alles. Und sie haben dann irgendwie gesagt, ja, look, es wird eh dauern bis im Februar oder so. Bis das Ding, du kannst dich immer noch entscheiden, so, nein, du willst es nicht und so, bis es ausgeliefert wird, oder? Ja. Und dann hat er aber gleich irgendwie eine Woche später Bescheid bekommen, ja, du kannst es abholen.
So. Nein.
Ja, wirklich, weißt du. Da denke ich mir auch, entweder ist das ganze fiese Sales-Taktik oder die haben wirklich ihr Supply-Management überhaupt nicht im Griff.
Ich will sagen.
Also, dass sie nicht Punkt wissen, ob sicher. Es Monate oder Wochen dauert. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Wir haben Windows 95 Download.
Ja.
Genau. 3 Monate, 2 Stunden, 8 Wochen.
Genau.
Ja. Ja, aber das habe ich auch schon gehört, dass Tesla die Organisation generell nicht im Griff hat.
Ja, nein, das ist auch so. Also, beziehungsweise ist es zumindest so gewesen.
Oder dass sie dort einfach keinen Wert legen, so, keine Ahnung.
Ja, nein, das ist schon ein bisschen so. Aber ich finde, das habe ich jetzt schon ein bisschen hart gefunden. So hart, ja, hart falsch kalkuliert. So.
Also normalerweise geht sie umgekehrt. So, ja, sie können, wir haben gerne gewusst, dass sie Ende November überkommen. Und dann so, ja, es verlängert sich doch noch ein bisschen.
Ja, ja,
so. Das wird jetzt eher erwartet.
Das ist Elon Time. Ja.
Elon Time, genau.
Ja, aber jedenfalls, ja, gestern sind wir es geholt, ja, also ist im Tesla Delivery Center Zürich. Das ist in Höri. Schon mal gehört von Höri?
Nein, das Höri zum ersten Mal.
And show tight. Ah, gut. Ja. Das ist irgendwo da nördlich. So, Glattbruck oder irgendwie sowas. Mhm. So, die Richtung. Keine Ahnung. Man muss die S-Bahn nehmen von der Hardbrook und dann irgendwie vier Stationen fahren oder so. Und dann muss man nochmal den Bus nehmen. Mhm. Und dann ist man in Höri. Mhm.
Krass.
Ja.
Aber schon noch mega spannend, wie viel es jetzt der Elon Musk ausgemacht hat.
Absolut.
In Sachen Elektromobilität.
Mega.
Ja. Wisst ihr, welches das erste Elektroauto war?
Sicher ja. Unbekannt, wo man
kennt. 1910 oder irgendwie so rum.
Ah, ja, stimmt. Das haben wir mal.
Oder sogar noch früher.
Ein Porsche.
Ah, was?
Ja. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der erste Porsche.
Ah, okay.
Aber 1910 oder was?
Oder? Ja, irgendwie so. Oder 1899, Weltausstellung Paris, irgendwie so.
Ja, ah, ja. Sowas habe ich, okay. Genau.
Aber mega, mega spannend, oder?
Also 10 Kilometer Reichweite, irgendwie sowas, oder?
Ja, genau, irgendwie so.
Was, nein, was wieder dazu führt, wenn du nur im Dorf wohnst, lange das.
Guter Punkt.
Ja, aber dann kannst du auch laufen.
So. Ja, je nachdem, was musst du tragen.
Ja, okay. Ja.
Aber es ist eigentlich schon noch krass, oder? Irgendwie jetzt gehen wir wieder retour auf eine alte Technologie. Ja. Und die ist ja eigentlich nur ersetzt worden, weil man irgendwie die elektrische Zündung hatte und dann nachher mit dem Benzin einfach viel weiter ist gekommen. Ja. Oder? Und jetzt geht man wieder retour, weil das Benzin schlecht ist. Ja. Das ist der Grund, oder? Aber es ist mega lustig, ich habe mit mega vielen in so einer
User... Also man würde natürlich hoffen, dass man wegen dem Klima zurückgeht, oder eigentlich? Würde man hoffen.
Aber ja. Es war mega spannend. Ich habe vor einem Jahr, ist es ungefähr, haben wir so User-Umfragen gemacht, im Rahmen von unserem Innovationsprojekt zum Thema E-Mobilität, wo es darum ging, so die Hürden von der E-Mobilität ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Und dann haben wir mit sehr vielen Leuten geredet, die Tesla fahren oder einfach auch Elektroauto fahren, schon unter anderem seit 10 Jahren oder länger. Mhm. So ein bisschen die Pioniere sind, so ein bisschen die First Mover. Hey, und die meisten, also ich würde jetzt sagen, 90% von denen fahren nicht aus Nachhaltigkeitsgründen oder ökologischen Gründen, sondern das sind alles irgendwelche Ingenieure und sind einfach überzeugt, dass der Verbrennungsmotor nicht effizient genug ist, dass der elektrische Motor einfach viel effizienter ist.
Ja.
Und dann die anderen 10% waren einfach fasziniert vom sportlichen Antrieb.
Ja, ja, genau.
Ja.
Das wäre auch mein Eindruck. Also, wenn du jetzt irgendwie, du hast halt das Tesla Model S, oder?
Ja.
Das ist irgendwie, kostet zwar irgendwie die Performance-Variante, weiss ich was, kostet gleich 100.000 Steine, oder?
Mhm.
Aber es ist halt so schnell wie irgendwie ein Sportauto, das 200.000 kostet, oder? Ja. Das ist schon ein Aspekt, wo irgendwie Leute cool finden, so. Und das ist so ein bisschen der Halo-Effekt, oder? Wo du halt hast. Und das ist halt vor allem von Tesla ausgegangen jetzt, ja. Würde ich also schon sagen. Weil, ich meine, andere Hersteller hätten das können machen, auch schon früher, oder?
Mhm.
Aber es ist einfach nicht passiert. Und es sind ja auch Elektroautos rumgesehen, schon vorher. Aber die sind nie in der Wahrnehmung gewesen, von wegen, ja, das ist etwas, was man haben, das ist cool, das ist schnell, das ist, weiß nicht was, das ist einfach auch ein Auto, das irgendwie attraktiv ist. Oder?
Mhm,
auch für irgendwie, ja.
Und jetzt stelle ich noch etwas, mache ich noch ein mega ketzerisches Statement, dass man eigentlich, wenn man aus Nachhaltigkeitsgründen Elektroauto fährt, ist man eigentlich überhaupt nicht nachhaltig. Weil was passiert, ist ja eigentlich nur so ein Rebound-Effekt. Oder? Alle ÖV-Fahrer, die heute mit Shared Mobility unterwegs sind, umsteigen auf ein privates Auto, ein Elektroauto, das die Hälfte der Zeit mega ineffizient genutzt wird und dann noch eine Batterie drin hat, die sowieso fragwürdig ist in Sachen Nachhaltigkeit. Es ist ja überhaupt nicht nachhaltig, aber es ist genau das, was wir vorher schon diskutiert haben. Oder du hast jetzt die Möglichkeit, saubere Mobilität zu nutzen und dann springst du auf. Mhm. Obwohl es eigentlich weniger sinnvoll ist, weder dein aktuelles Verhalten mit ÖV zum Beispiel oder mit dem Velo.
Ja,
also klar. Ist immer die Frage, also ist immer die Frage, was du ersetzt mit dem,
genau.
mit dem Auto. Oder?
Genau.
Also, ja. Von was wechselst du auf ein Elektroauto?
Genau.
Wenn du ÖV fährst, klar, also es ist nicht, du wirst nie eine bessere Bilanz haben mit einem Elektroauto,
genau.
anstatt mit ÖV, oder?
Ja.
ist offensichtlich. Aber wenn du jetzt irgendwie von deinem, keine Ahnung, von deinem Hammer umsteigst auf einen Tesla, machst du wahrscheinlich eher nicht, aber das macht etwas aus, oder?
Ja, natürlich, natürlich. Also wir haben auch eine gehabt, die ist von einem Mercedes-Mega-Benzinschlucker auf einen Tesla umgestiegen.
Ja.
Also den Fall gibt es natürlich schon auch. Aber so der klischeehafte ökologische Fahrer halt, das ist dann etwas anderes. Und dann, das kommt dann noch dazu, oder? Wir reden immer von nachhaltiger Mobilität, wo es auch keinen CO2-Ausstoß hat. Mhm. Aber was dann noch mit der Batterie ist, oder wie auch das hergestellt wird, ist dann ein anderes Thema. Und dann, wenn du es so gesamtheitlich anschaust, dann kaufst du eigentlich gescheiter ein Biogasauto und fast 100% Biogas. Eigentlich.
Möglicherweise, ja.
Du bist zwar nicht mehr so effizient und sportlich und hast halt nicht das Statussymbol Tesla. Aber
Klar. Aber ja, also wir sind dann natürlich von Zürich heimgefahren auf Alten.
Mhm.
Kann man machen. So. Ja. Also das erste Mal, wo ich in einem Model 3 gehockt bin. Und es ist wirklich ein super Auto. Also es ist so auf dem Level, wo ich das Gefühl habe, warum würde jemand ein anderes Auto kaufen? Das ist für mich völlig unklar, warum du ein anderes Auto würdest wollen als das. Also, weißt du? Also jetzt, ich meine, in dem Formfaktor, meine ich jetzt, weißt du? Ah. Also, wenn du so eine quasi, was ist es? Oder so ein Kleinwagen im Grunde genommen, also Mittelklassewagen. Es ist nicht kompakt, aber es ist so ein normales Auto halt, oder? Mhm. Die Größe. Es ist mir unklar, warum man etwas anderes würde wollen haben als das. Ganz einfach.
Ja. Einfach, weil es ungewohnt ist.
Ja, sicher, klar. Also,
ist halt einfach,
Aber ich glaube, jeder, der dort schon mal irgendwie 10 Minuten drin gehockt ist und um angefahren ist damit, der hat es leicht gesehen. Das ist so mein Eindruck.
Ja.
Der einzige Nachteil, den du halt einfach wirklich immer noch hast, ist, du brauchst nicht 5 Minuten zum Tanken, sondern mindestens eine halbe Stunde.
Sicher. Das ist aber auch so ein, also ich finde auch, das ist so ein Problem, das sich einfach erledigt.
Ja.
Mit der Zeit, oder? Oder beziehungsweise, kommt ein bisschen darauf an, wie du dein Auto nutzt. Klar, wenn du jetzt irgendwie jeden Tag 200 Kilometer fahrst, oder nicht einmal, wenn du jeden Tag 500 Kilometer fahrst, dann ist es vielleicht was anderes, weil dann musst du halt irgendwie anhalten und neu tanken, und, oder? Dann ist das ein Problem. Aber wenn du quasi dein Auto nur dann so weit fahrst am Stück, wenn du irgendwie in die Ferien fährst, dann ist es auch wieder egal. Weil dann haltest du halt an und tankst halt eine halbe Stunde, 45 Minuten, was auch immer.
Wenn
du willst schon eh anhalten. Ja, ich meine, du willst schon anhalten und irgendwie Bedürfnis nachgehen, oder? Und dann weiterfahren. Das ist eh so ein Problem, das sich von allein löst für mich. Also, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch nur mein Verständnis für meine Anwendungsfälle, die ich halt sehe. Aber.
Nein, sicher. Also es gibt ja auch Bewältigungsstrategien, so ist es ja nicht.
Sicher, ja.
Also, es gibt auch Leute... Nein, ja, wirklich.
Bewältigungsstrategien.
Nein, wirklich.
Das also, so.
Die Leute, die so ein bisschen Early Adopters sind von der Elektromobilität, die haben einfach ihre Strategien, wie sie mit dem Elektroauto zurechtkommen. Und für den einen ist das halt, dass er zwei Autos hat, ein Elektroauto für die Stadt und das Benziner für Ufa Rosa zu gehen. Für jemand anderes ist es irgendwie mit dem ÖV kombiniert, für wieder jemand anderes ist es...
Du kannst tanken, bei wo immer du hingehst. Das ist auch so etwas. Du kannst so einrichten, dass du nicht mehr hinfährst, wo du dort auch tanken kannst.
Genau.
So, oder halt laden kannst, während du irgendwas machst.
Ja.
Klar, also es ist immer... es ist eine andere Art, denke ich, Auto zu fahren auf eine Art. Also es musst halt wirklich...
Ja, und es ist halt einfach auch eine Umstellung von einem System, von Gewohnheiten.
Ja. Ja,
es ist lustig, irgendjemand hat mir erzählt, dass ihre Grosseltern sich noch mega gut daran erinnern, wo umgestellt wurde auf bleifreies Benzin. Und wo man dann einmal ein Kännchen mitnehmen im Auto. Man hat einfach das Kännchen dabei haben, irgendwie, weil es halt die Versorgung nicht überall so gut war. Okay. Also irgend sowas. Und das ja auch, also weißt du, Systemveränderungen, das haben wir
ja
en masse. Und es ist immer eine Frage von der Zeit.
Wobei es eben schon so ein bisschen mehr, also ein bisschen disruptiver ist jetzt, als es in der Vergangenheit war.
Ja, es ist einfach Infrastruktur intensiver, oder?
Ja, genau. Ja.
Aber auch hier, ganz ehrlich, meine, vor 2-3 Jahren hättest du vielleicht noch sagen okay, wir haben kein gutes Netz an Elektro-Tankstellen. Ja. Wenn heute schaust,
jetzt ist es,
hey, wir ja. haben so viele ja, Elektroladestationen.
Viel. Ist das überall. So? Ist das so?
Ja.
Ja. Schnellladen ist ein anderes Thema.
Ja. Die hast du entlang der Autobahn.
Ja, genau. Also, da hat mir auch, der Kaspar hat eine App, wo er das sieht. Und wenn du wirklich sagst, okay, gib mir einfach alle Elektro-Tankstellen mit, wo man jetzt den Tesla laden könnte.
Ja.
Das ist alles voll. Wirklich alles voll. Die ganze Schweiz ist voll.
Ja.
Okay. Also du hast alle paar Kilometer hast du etwas, wo du laden kannst.
Okay, das überrascht mich.
Ja. Nein, aber musst du mal schauen. Swiss Charge zum Beispiel ist so eine Lade-App, wo
du schauen. Und dann kannst du auch kannst natürlich sagen, okay, gib mir alles, was schneller lädt, als oder was 100 Kilowatt plus ist.
Mhm.
Dann ist es dünner, oder? Aber der Punkt ist halt auch, die Ladestationen brauchst du nicht immer. Oder? Du musst nicht immer so schnell laden. Also du kommst schon zu Schlag damit.
Ja, und vor allem der Preisunterschied ist auch noch recht.
Sicher, ja.
Also gerade AC-DC-Laden, da ist mit AC-V-Ladung für, ich weiß nicht, sage jetzt einfach etwas, 3 Franken und Schnellladung 30 Franken.
Ah, okay, krass.
Also es ist ein krasser Unterschied. Weil du zahlst beim einen zahlst pro Kilowatt und beim anderen irgendwie pro Minute oder so.
Ja. Ja, aber ja, das ist jetzt das Ding. Mal schauen.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Und ich meine, wenn du Norwegen anschaust, die haben ja praktisch nur noch Schnellladen. Da findest du langsam Lader ja gar nicht mehr. Die sind so viel weiter als wir. Aber das wird kommen. Ist einfach so, das ist auch so das Thema, das wir uns damit beschäftigen. Oder? Infrastruktur ist mega kapitalintensiv und ist mega langsam.
Mhm.
Wir haben, als Firma haben wir Infrastruktur in der Stadt, wo wir betreiben. Wenn wir jetzt von heute auf morgen die müssen ersetzen, das ist Horror.
Mhm.
Wir quasi die Bewirtschaftung von dieser Infrastruktur, wir schaffen es irgendwie, glaube pro Woche 5% von der Infrastruktur zu erneuern oder zu warten.
Ja. Mhm.
Und das auf ein Jahr raus verteilt, gibt uns einen guten Grad an Unterhalt.
Ja.
Aber wenn du von heute auf morgen irgendwie ein neues System aufbauen musst, das ist krass, das ist kapitalintensiv, du brauchst Zeit und dann hast du irgendwie noch ganz rechtlich geschmeiss, oder? Und ich meine, wie viele Orte sind ausgelegt für so Strombezüge, so gross?
Ja, klar, ja. Das ist auch noch so ein Punkt, oder? Die Leitungen gibt es gar nicht zum Teil.
Genau, meine Cousin arbeitet beim EW Bruck und er sagt, die haben oben um 6 Uhr in gewissen Quartieren haben die ein Risiko für Stromausfall, wo die Leute heimkommen und ihr Elektroauto anschauen. Wo einfach die Stromnetze nicht für das ausgelegt sind.
Dann zieht das irgendwie 500 Volt, 16 Ampere oder was auch
immer. Genau. Und was noch dazu kommt, und das ist auch etwas, was viele Leute nicht wissen, du kannst eigentlich bei den meisten Elektroauto hast du noch so einen Adapter dabei, wo du so an einer normalen Haussteckdose kannst anstecken Aber deine Stromleitungen im Haus sind nicht gemacht für so einen Bezug über so lange Zeit, wie du brauchst, um das Auto zu laden. Und es kann sein, dass dir die Leitungen überhitzen und das Haus davon brennen und dann zahlt keine Versicherung, weil du irgendwie deinen Hausanschluss nicht darauf ausgelegt hast, dass das Elektroauto ladest.
Ja,
das weiss niemand.
Ja,
du darfst rechtlich, gebäuderechtlich oder wie auch immer, stromrechtlich, keine Ahnung, darfst du dein Elektroauto nicht an einer Haussteckdose laden.
Ja, ich meine, technisch gesehen gehen dort ja schon irgendwie was 10 Ampere drüber, über 32 Volt oder sowas. Und, aber das Problem ist, das brauchst du normalerweise nur Peak, oder? Also das ist so, wenn der Staubsauger einschaltet, dann zieht der richtig ordentlich Strom am Anfang, oder? Für eine Sekunde. Und dann ist es wieder weg. So. Ja. Und wenn das halt durch hast, also die ganze Zeit, ja.
Ja, oder ich weiß nicht, könnt ihr das so, dass irgendwie über die Mittagszeit man nicht hast können waschen?
Ja.
Hm.
Oder? Weil einfach das reguliert war von der Gemeinde oder vom EW, dass man zu Peakzeiten, wenn alle wieder Herd da haben, dass man dann andere grosse Verbraucher nicht nutzen kann.
Ja.
Mhm. Und genau solche Regulierungen sind gemacht für das. Und das Elektroauto hat jetzt irgendwie so ein bisschen.
Weißt du, wie ich das herausgefunden habe? Meine Eltern sind in der Ferie gewesen, haben mich selber waschen. Ich bin aber ja fertig, habe ich auch aufgestanden und irgendwie schon gegen Mittag gesehen, von, jetzt müsste ich mal noch waschen. Die Wäsche eingeschaltet, 20 Minuten später war das Ding einfach weg gewesen, oder? Und ich habe mir dann gedacht, die Waschmaschine ist kaputt. Und sie so, weißt du, wie spät das jetzt ist? Und ich so, ja, Mittag. Und sie so, ja, um 1:30 geht es dann wieder. Ich so, okay.
Okay, krass.
So habe ich mir so gefunden, dass das so ist.
Ja.
Ja.
Das sind halt so Sachen.
Ist aber da übrigens nicht der Fall im Keller, habe ich herausgefunden.
Okay.
Ist,
gut, vielleicht habt ihr irgendwie separate Anschlüsse noch. Mhm. Weißt du, irgendwie separat gemanagt sein. Gerade ja. In einem Mehrfamilienhaus ist es meistens so.
Ja, also ich finde es ja okay, dass wenn es im Keller für alle ist, dass es dann auch weiterläuft. Ist wie so.
Ja, logisch.
Finde ich jetzt fair. Wenn jeder seine Waschmaschine im Haus hat oder in der Wohnung hat, dann schaut es anders aus.
Ja, voll.
Ja. Aber selbst dann müsstest du nicht am Mittag waschen, das stimmt schon.
Mhm.
Ja. Ja. Spannend. Wie ist eigentlich dieses Experiment gewesen? Du hast mich letztes Mal mit einem BMW i3 durch die Stadt gefahren.
Stimmt. Stimmt, wir haben so ein... weil wir uns halt zuerst mit der Elektromobilität auseinandersetzen und den Hürden, die die Autofahrer haben, haben wir uns als Team die Aufgabe gemacht, quasi so Full-Immersion-Experiment zu machen, wo jeder von uns einig ist, hat man so 100% umsteigen auf Elektromobilität. Mhm. Also quasi jegliches anderes Mittel ersetzen. Vielleicht gerade nicht irgendwie die 5 Minuten Velo, aber sicher anstatt ÖV mit dem Elektroauto fahren.
Ja.
Und ich kann Auto fahren, ich bin immer schon Auto gefahren. Eigentlich meistens immer nur geschäftlich, irgendwie Sachen muss ausliefern oder so. Privat hatte ich nie ein Auto gehabt.
Ja.
Ich genieße das sehr, im ÖV zu hocken und etwas zu lesen oder mich unterhalten oder so. Für mich ist Autofahren mega anstrengend. Mhm. Und entsprechend ist auch die Probezeit mit dem Elektroauto für mich mega anstrengend gewesen.
Okay. Ja.
Und das Schlimmste ist eigentlich nicht einmal, also anstrengend ist, dass ich irgendwie eine halbe Stunde Commute einfach nichts machen kann und muss Auto fahren, muss aufpassen, muss das Lenkrad halten. aber was dann mega schlimm ist, ist, wenn du dann plötzlich im Stau stehst und der Verkehr und dann geht es nicht weiter und du bist einfach so abhängig von allen anderen.
Ja, das ist
und mega mühsam.
Das habe ich auch hart gefunden. Und ich meine, wir sind genau in Dings in Feierabendverkehr gekommen, natürlich von Zürich auf Alten. Das ist absurd, was da an Stau rum ist. Das ist echt krass. Also das ist wirklich so, das erstaunt mich jedes Mal wieder. Und weißt du, ich meine, klar ist der Zug ein bisschen voll, aber er fährt halt.
Ja.
Du kommst halt gleich an der richtigen Zeit zu der richtigen Zeit an den richtigen Ort. So. Das ist halt wie quasi garantiert, oder, wenn du keinen Ausfall hast.
Ja, ja. Absolut. Und dann nachher zugegen, quasi die andere Situation war, wo ich wirklich froh darum war, mal, wenn ich irgendwie mal dringend nebenan haben müssen oder vielleicht auch viel Gepäck kann. Wirklich für einmal mal froh und gesagt, okay, jetzt hätte ich vielleicht ein Mobility-Auto genommen, aber jetzt kann ich einfach ins Auto einsteigen, das unten steht, das losfahren und ankommen und dann irgendwie in der Situation, wo du Zeit aufholen oder wo du schnell fahren, irgendwie 120 fahren auf der Autobahn. Die Elektroautos, die haben glaube die beste Effizienz so um 90 km/h. Mhm. Und wenn du 120 fährst, dann halbierst du einfach deine Reichweite.
Ja.
Das ist mega krass. Und du bist dann im Auto inne. Und du fährst fast an den Schwitzen, weil du denkst, Scheiße, komme ich jetzt noch an?
Ja.
Weil du siehst einfach, wie die Reichweite quasi runtergumpelt, aber du weißt nicht, wie zuverlässig das ist. Ja. Du weißt nicht, ob jetzt anstatt 120 jetzt nur noch 60 steht, sind es dann wirklich noch 60?
Ja.
Ja. Wie ist es denn, also wie ist es beim i3, wie weit kann der überhaupt fahren? Also.
Ich hatte einen, der 260
okay.
Kilometer Reichweite
hat. Das ist aber nicht so, also das wäre jetzt, also ich habe das Gefühl, dass man aber eigentlich noch okay sein,
ja,
so
der Reichweite okay.
Her. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du das Gefühl hast, oh, Scheiße, mit dem komme ich überhaupt nie hin.
Nein, es ist okay. Und vor allem, es ist auch gerade so die angenehme Reichweite, dass wenn du mal musst tanken, dann musst du eh gerade auch irgendwie auf die Toilette oder,
voilà, okay.
oder ja. willst du etwas trinken oder so.
Ja.
Also dann bist du sicher schon eine Stunde gefahren, mindestens. Und es ist sinnvoll, dass du eine Pause machst.
Ja.
So. Also ich habe auch ein Wochenende, das war im Winter, ins Wallis gefahren für ein verlängertes Wochenende, Skitouren. Und da habe ich auch das Auto genommen, weil es halt in diesem Zeitraum war. Und bin losgefahren voll in Goldau und bin dann irgendwie auf die A1 gegangen und das ganze Mittelland abgefahren, bis auf Martini runter. Und habe unterwegs einmal tanken. Und ich dachte, super, Adri, ich fahre morgen früh los, ich muss irgendwie um 9 oder um 8:30 zu Martini sein, fahre morgen früh los und dann unterwegs, wenn ich gehe tanken, dann kann ich gerade noch zum Morgen essen. Also tanken, gehen laden, Kaffee, Gipfeli und so, oder? Und dann habe ich geschaut und habe eine Ladestation gefunden, die auch schnell laden. Dann fahre ich dort hin und dann zuerst finde ich sie gar nicht richtig. Und dann merke ich, die ist irgendwie im Kraut draussen auf dem Parkplatz von einer Raiffeisenbank. Und das hat mir dann nicht angezeigt, oder? Mhm. Das ist einfach gesehen an der Autobahn und es war halt an der Autobahnausfahrt gewesen, was auch immer. Mhm. Und dann bin ich dort, irgendwie am Morgen um 6:45 mega kalt, kein Restaurant, nichts, habe mega dringend auf die Toilette müssen.
Yeah.
Und du kannst nicht im Auto innen warten und die Heizung laufen. Du bist ja am Laden, du reduzierst deine Ladegeschwindigkeit. Und ich habe auch nicht mehr genug Reichweite gehabt, um eine andere Ladestation anzufahren. Und also mega schlimmer Moment gsi. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich einfach für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich es ein bisschen zu fest ausgereizt. Ich sollte vielleicht das nächste Mal ein bisschen früher laden. Aber mein Ziel war natürlich, ganz leer fahren, ganz voll laden.
Mhm.
Damit ich das Maximum rausholen, oder? Dass ich möglichst wenig Stops muss einplanen muss.
Ja.
Ja, aber es ist gar nicht aufgegangen. Das ist. aber das ist. Also, ich glaube, es hat viel bessere Varianten gehabt, um unterwegs zu laden, aber ich habe Tools wenig gehabt, um die Varianten zu finden. Ja. Also, Planung ist ein riesengroßes Thema in diesem Bereich, das mega unbefriedigend ist.
Und eben auch die Infrastruktur eben auch wieder, oder? Also, du musst effektiv an der Autobahn Schnelllademöglichkeiten haben, wo es auch anderes Zeug noch gibt. Also weißt du, kannst nicht, es kann nicht sein, dass alle irgendwie mit dem Elektroauto dann ab der Autobahn müssen, um irgendwie zu einer Ladestation, wo dann auch nichts ist. So. Also du musst halt die gleichen Amenities haben.
Die Raststätten haben alle Schnellladedinger nicht. Also, oder gerne.
Also wenn es an der Raststätte eine Ladestation hat, dann kann man schnell laden.
Ja.
Also ich wüsste nichts anderes.
Ja.
Ja. Vielleicht hat es nicht bei allen den Tesla-Stecker. Also Tesla ist ein bisschen schwierig,
aber
der Typ 2 für BMW 3 und so, das hat eigentlich überall Finger an den Autobahnen. Aber das ist ja auch so krass, oder? Der Bund, der irgendwie nachhaltige Mobilität fördert und hat jetzt irgendwie, weiß nicht wie viele Rastplätze ausgeschrieben. Also es gibt ja Raststätte und Rastplätze. Und Rastplätze sind die, die nur irgend so eine Toilette haben und einen Parkplatz. Und die haben jetzt die Rastplätze ausgeschrieben, um Elektroladestationen dort drauf zu bauen. Und das ist ja total bei der Weg. Und du hast genau das Problem.
Mhm.
Also wir müssen doch irgendwie andere Möglichkeiten finden für.
Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Problem, das sich löst, automatisch. Weißt, also so, also, irgendwann wird es sich lohnen, für alle Raststätten, beziehungsweise mehr Raststätten, halt irgendwie Schnelllademöglichkeit zu haben und so weiter. Und dann irgendwann werden auch irgendwie Zapfsäulen ersetzt durch Elektrokram, oder? Und dann wird das Problem erledigen von allein. Das ist so etwas, der Markt wird das regeln. Der Markt steuert das.
Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Aber heute hast du
auch
das Problem, dass die Raststätten, dort hast du meistens Betreiber drauf oder Standortbesitzer, wo dann müssen die Stromzuleitung legen.
Ja.
Oder für den krassen Stromverbrauch. Ja. Und bei den Rastplätzen sind es halt öffentliche.
Mhm.
Da ist der Bund dahinter.
Mhm.
Und darum ist es halt einfacher, die zu fördern.
Okay,
und,
darum, ja.
Aber ja. Aber nein, sonst, also, ich muss sagen, es war eine wertvolle Erfahrung. Ich persönlich bin mega überzeugt von der Elektromobilität, weil ich finde, sie ist definitiv eine valide Alternative. Und vor allem, es gibt sehr viele Vorurteile, die einfach schlichtweg nicht mehr aktuell sind.
Ja.
Also, weißt, so, die Vorurteile, die haben vielleicht gestimmt vor 3 Jahren, aber die sind heute nicht mehr richtig.
Ja.
Einfach. Und ich glaube, so Phänomene wie eben der Tesla helfen, dieser Mobilität Aufschwung zu bekommen. Es hat jetzt einen Status bekommen, wo dem Ganzen ein bisschen Aufwind gibt. Aber für mich ist halt einfach immer noch so ein bisschen die Frage von der Batterie. Ich bin dort halt noch nicht wirklich 100% zufrieden mit dieser Lösung, erstens. Und zweitens, der Autobesitz ist für mich einfach immer noch kein Ding. Es ist so ein teures Asset.
Ja.
Und eigentlich auch, wenn man sich überlegt, recht wartungsintensiv.
Ja, natürlich.
Und ich bin so, also wenn du überlegst, so, viele Leute, wo ich sage, ich bin Mobility-Genossenschafterin und mache nur Carsharing und das lenkt mir für die Fahrten, wo ich das Auto brauche, sagen sie, nein, aber das ist doch blöd, dann weisst du nicht, ob du das verfügbar hast und dann musst du irgendwie noch, weiss nicht, wo hingehen, damit du so ein Auto bekommst.
Mhm.
Hey, fahr nicht, das ist der mini Nachteil, dass es vielleicht mal einmal besetzt ist und dass ich es in der Nachbargemeinde holen muss, ist so viel kleiner, weder all die Zeit, die ich spare, weil ich, und auch das Geld, das ich spare, weil ich keinen Parkplatz brauche, weil ich keine Winterreifen muss wechseln.
Und MFK.
Weil ich, genau, weil ich muss es also nicht einmal tanken in den meisten Fällen. Weißt? Und alles das Zeug. Ja. Und der Preis, den ich zahle, ist so viel kleiner, als ein Auto, das ich würde kaufen würde und wo einfach ungenutzt untersteht, 90% von der Zeit.
Und je mehr dass es Leute das nutzen, desto mehr Autos hat es. Also es genau. wird ja besser, je mehr Leute das nutzen. Das ist wie so.
Genau.
Ja. Aber da in Zürich ist eh auch, also ich habe eh irgendwie hinten, also an jedem Ecke hat es mobile Autos.
Mhm. Ja. Ja, aber auch auf dem Land, ganz ehrlich.
Ja.
Wir haben in Goldau haben wir 3 Autos gehabt, in Art, in Schweiz.
Ja.
Wir haben, jetzt, ich wohne im Säuliamt, wir haben in jeder Gemeinde haben wir Autos. Bei uns in der Gemeinde haben wir eine Kombi, einen kleinen und sogar noch so einen Transporter. Ja. Also.
Aber das ist für mich, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, das ist für mich das A und das O ist irgendwie, ja, so wegkommen von dem, man muss ein eigenes Auto haben.
Ja.
Das muss einfach das mega, das muss auch mega bequem sein, um das Ding auszuleihen. Und ich habe das Gefühl, das ist so, sind wir wieder im Stichwort Osten, der Trabi, wenn es nur ein Modell gibt, oder sagen wir, es gibt nur 4 Modelle von Autos, kannst du mir glauben, und sagen wir, es gibt nur eine Farbe, das wäre nochmal eine Einschränkung, dann hätten die Leute doch keine Lust, um ein eigenes Auto zu haben. Also es ist wie so, wenn du, ich habe das Gefühl, so, das ist so etwas, wo dann dein, wo dir das Herz wächst, das ist so dein Auto, oder? Ja. Irgendwie, also klar, ist es die Freiheit, dass es vor der Hütte steht und so. Aber
es ist ein emotionales Ding für viele Leute. Ja.
Genau, und ich habe das Gefühl, wenn wir die emotionale Bindung wegkriegen zum Auto, wenn es einfach nur ein Gerät ist, oder? Ich habe das Gefühl, dann müsste es auch nicht im eigenen Besitz sein.
Ja.
Und dann könnte man das Ganze überwinden irgendwie. Mhm. Und meine grosse Hoffnung ist immer noch selbstfahrende Auto. Irgendwann, ich gehe immer davon aus, dass wenn das Ding selbstständig zu dir herfährt, die abholt und irgendwo hinbringt, dann muss es nur mal die gehören. Dann wird es irgendwann zur Dienstleistung. Und ich habe das Gefühl, dann sind wir parat, zum vielleicht auch den Transfer machen. Es muss nicht bei mir in der Garage stehen, weil es kommt ja eh zu mir. Ich habe das Gefühl, das könnte noch der Gamechanger sein.
Ja, das definitiv. Definitiv. Aber für mich ist das ganze autonome Fahren noch so weit weg. Also so weit weg. Nein, es ist schon nicht so weit weg.
Im Sinn von,
Nein, aber im Sinn von, es sind so viele Systemkomponenten, die Abhängigkeiten haben, wo der Outcome noch so ein bisschen undurchsichtig machen, wie effektiv, also wie es dann wirklich wird sein. Und es ist mega spannend, ich habe jetzt gerade auch im Rahmen von einem Projekt ein paar ETH-Studenten einen Auftrag gehabt, eine Case Study zu erarbeiten, wo sie quasi müssen für eine fiktive Zukunftszahl, wie zum Beispiel 2050, wenn sie davon ausgehen, dass man 2050 wird in Zürich die Elektroladeinfrastruktur komplett erneuern. Also es gäbe nichts und man muss es jetzt einfach neu aufbauen. Und es gäbe jetzt autonomes Fahren. Wie würde die aussehen? Ja. Und zwar nicht nur der Aspekt autonomes Fahren, sondern auch im Sinn von, mit der Anzahl Leute, die wir heute haben in der Stadt und was wir haben, zahlen, wie sich das wird entwickeln bis 2050, da gibt es Hochrechnungen.
Yeah.
Plus wir wissen, was also der Aktionsradius ist, welche Städteteile ausgebaut werden für Arbeitsplätze, wo was mehr Wohnungen geschaffen werden. So. Die Zahlen
gibt es alles.
Bardo, die haben wir. Und sie müssen jetzt quasi so wie simulieren, wie könnte so ein Zukunftsszenario sein, wie bewegen sich die Menschenflüsse 2050, wenn es autonomes Fahren gibt, mit so Pick-up-Drop-off-Szenarien und Shared-Fahrten. Und wo wäre es denn sinnvoll, wie lange zu laden? Also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, die Strassen bleiben die gleich. Aber macht es denn Sinn, dass die Autos immer so Micro-Charging-Zyklen haben an jedem Rotlicht?
Ja.
Oder macht es Sinn, dass die in der Downtime, weil ich meine, wir Menschen haben ja gleich noch irgendwo Schlafrhythmus und so weiter. Das heisst, wir sind nicht als Individuen 24 Stunden unterwegs. Das heisst, es wird wahrscheinlich vielleicht nicht mehr morgen um 8 Uhr und so um 5 Uhr, aber es wird irgendwelche Rush-Hours geben und irgendwelche Downtimes. Und macht es dann eher Sinn, dass die Autos in der Downtime irgendwo rausfahren in einen Service-Hub und dort geladen werden? Mhm. Und autonomes Fahren heisst ja auch autonomes Laden. Also irgendwie so die Service-Hubs sind dann die. Und da hat ja auch Tesla den Snake Charger, wo so das mega spannende Kabel selber
bringt. Ja, das ist.
Aber da gibt es auch andere Szenarien. In Schweden und Norwegen testen sie so induktive Strassenbeläge quasi, wo du während dem Fahren nachladen kannst. Was ist das ideale Szenario? Und wir können gerne in einem Jahr darüber reden und dann präsentiere ich das Resultat, das die Studenten erarbeitet haben in dieser Case Study. Aber das ist definitiv aus meiner Sicht noch sehr grosse Blackbox, wie es wird rauskommen und vor allem, welche Systemkomponente sich zuerst bewegt.
Ja.
Also wir haben beim autonomen Fahren, Technik ist ja relativ weit, aber das Regulatorische ist noch weit weg und das ethische System. Und
ja, logisch.
und Infrastruktur sowieso, also da müssen wir noch nicht drüber reden. Mhm. Aber das wird mega spannend, wenn es dann wirklich so weit ist, welche Huhn oder Ei Frage, oder? Ja, welche Komponente bewegt sich zuerst?
Klar, ja. Und meine Frage ist auch, schafft man es nicht vorher, oder? Schafft man es nicht vorher, den Anreiz zu schaffen, dass die Leute für das eigene Auto verzichten, oder? Also wenn sie noch selber, also ja.
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 Aber ich glaube, also jetzt gerade im urbanen Raum haben wir ja schon jetzt einen sehr starken Trend zu multimodalem Verkehr quasi.
Mhm.
Und gerade in so Ballungszentren ist es einfach ein Luxus, ein eigenes Auto zu haben. Respektive es ist sehr ineffizient. Es macht auch in vielen Situationen gar nicht mehr Sinn, weil das Alternativangebot einfach wahnsinnig viel besser ist.
Richtig.
Wenn der Auto. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen selbstregulatorisch ist. Aber solange wir so ein starkes Stadt-Land-Gefälle haben in der Schweiz, bin ich nicht ganz sicher, wie schnell wir wirklich da hinkommen auf dem Land.
Ja.
Indeed.
Gut. Wir haben noch eine ganze Linkhalde, aber ich habe das Gefühl, wir sind so langsam an dem Punkt, wo wir... Was wollen wir noch? Ich würde noch gerne über das Snowden kurz reden, auch so, was du dort meinst. Hast du noch ein Thema, wo du jetzt gerade noch gerne einwerfen würdest? Also ich will jetzt nicht abwürgen, da, gell? Aber ich habe da noch so ein paar.
Also wir sind eigentlich relativ gut durch meine Themen.
Sehr gut.
Das Einzige, was ich
habe... Ohne wirklich durch die Liste zu gehen.
Ja, ohne wirklich durch die Liste zu gehen. Ich habe noch eins, ein Tipp in Sachen, wo wir jetzt auch viel über das Thema Transparenz geredet haben und was ist wirklich nachhaltig und was ist wirklich der Status der Dinge. Und ich glaube schon persönlich, dass wir Menschen oder wir als Gesellschaft die Welt immer so ein bisschen ein paar Jahre versetzt sind. Oder die Vorurteile, die man hat gegenüber der Elektromobilität, die waren vielleicht vor 3 Jahren, sind heute nicht mehr so extrem. Es hat immer noch Nachteile, aber es hat sich wahnsinnig viel verbessert. Und das kann man eigentlich weiterspinnen auf ganz andere Themen. Oder? So, die Weltarmut.
Mhm.
Es ist so viel besser geworden auf dieser Welt. Und wir haben immer noch das Gefühl, weil halt einfach die Medien so fest prägt sind von schlechten News, die auch besser verkaufen, dass wir wie als Gesellschaft gar nicht so ein echtes Bild haben. Wir haben nicht ein Realitätsbild von der Welt und wie die Situation wirklich ist. Und da gibt es ein mega gutes Buch, das mich diesbezüglich auch ein bisschen durchgeschüttelt hat. Factfulness von Rosling, das ich also sehr ans Herz legen kann. Wenn es darum geht, okay, was ist wirklich wahr? Wie viel Transparenz haben wir wirklich in dieser Welt? Oder was von all dem, was wir glauben, ist wahr, ist wirklich wahr?
Ja.
Ja, und dort, Transparenz, Snowden.
Genau, ich habe gerade zu dem noch einen anderen Punkt. Das ist noch ein Artikel, den ich gestern noch gelesen habe auf der Republik. Der Boulevard ist ein denkbar schlechter Richter, heißt das. Das ist ein Bundesrichter, wo redet über Kriminalität in der Schweiz. Die Schweizer Bevölkerung hat das Gefühl, dass Kriminalität irgendwie zunimmt. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Also es ist mega in allen Bereichen mega im Abwärtstrend. Und das gefühlte Sicherheitsgefühl ist tiefer denn je. Ja. Was hauptsächlich mit den Medien zu tun hat und so. Und das ist ein mega spannendes Interview mit dem Bundesrichter, wo schlussendlich zum Punkt kommt, du brauchst eigentlich, also die Schweiz macht es gut, meint er generell, und du brauchst aber generell du brauchst eine Umverteilung. Also Kriminalität hängt direkt mit Armut zusammen oder Unsicherheit von der Armut. Und Umverteilung ist eigentlich die Lösung. Und das Problem ist eigentlich gerne, also wir haben das Problem eigentlich gerne, obwohl es gefühlt da ist. Und dass es eigentlich ein politisches Ding ist, dass sich sozusagen Leute schreien nach Straferhöhung, oder? Und das ist eine Antwort auf die Angst vor der Bevölkerung. Es ist auch die einfache Antwort vor der Angst vor der Bevölkerung, die aber nicht auf Grundlagen beruht. Also es ist wie so eine, ein völlig doofes System, das so in sich greift, das aber völlig, eben, wie du siehst, mit der Wahrheit eigentlich gar nichts zu tun hat. Oder? Ja. Also, so.
Also wir werden generell mega instrumentalisiert, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Strohhalm-Thema. Oder? Wir werden mega instrumentalisiert als Gesellschaft. Und ich weiß nicht, habt ihr auf Netflix den Film gesehen zu Cambridge Analytica?
Nein, der ist bei mir auf der Liste.
Hey, den musst du unbedingt schauen. Das ist auch so krass. Also es war für mich so krass gewesen, dass ich das Gefühl hatte, okay, die müssen das irgendwie mega verdramatisiert haben. Ja. Aber also wenn das wirklich alles so stimmt und es nicht irgendwie noch eine andere Perspektive auf das ganze Thema gibt, dann ist es einfach schon mega beunruhigend, wie manipulierbar was wir sind als Gesellschaft.
Ja.
Das ist recht, recht erschreckend.
The Great Hack
heisst das, ja.
Offenbar, ja.
Also sehr empfehlenswert.
Okay.
Ich schreibe das gerade noch auf. Gut. Ja, auch das vielleicht noch zum Ding. Dann machen wir noch vielleicht noch zum...
Also es wäre jetzt meine Überleitung zum Snowden. Aber.
Genau, Snowden, genau. Ah, Snowden. Werde ich erzählen noch ein bisschen. So, zum Stichwort Kapitalismus haben wir noch Überwachungskapitalismus. Als schöner Abgang und die gute Laune-Sendung.
Oh je. Yeah. Ja gut, wir sind ja selten eine gute Laune-Sendung, wirklich, muss man auch mal sagen.
Also ich habe das Gefühl, für Themen, die wir haben, ist die Laune relativ gut.
Das sagen stimmt, mal so. Das stimmt.
Ja.
ja. Und zwar war der Snowden beim Joe Rogan gewesen.
Ja.
The Joe Rogan Experience.
Joe Rogan Experience.
Genau. Wer ist der Joe Rogan?
Das ist ein, also ist er ist Stand-Up-Comedian. Ich habe ihn lustigerweise, habe ich ihn zuerst als Stand-Up-Comedian kennt. Ich bin aber Stand-Up-Comedian-Fan. So. Stand-Up-Comedy-Fan, habe ich würde sagen. Und er ist Stand-Up-Comedian, hat aber einen Podcast, wie so viele Leute, also viele Künstler springen ja auf den Podcast-Zug. Wir machen
vor allem Comedians, gell?
Vor allem Comedians springen auf den Podcast-Zug auf. Und weil das einfach so eine beliebte Plattform geworden ist, um sozusagen mit seinen Fans in Kontakt zu bleiben. Und der Joe Rogan ist eigentlich so die amerikanische Podcast-Größe.
Oh,
cool. Ja. Hat eine sehr eigene Art zu interviewen. So. Er ist so ein bisschen, ja, er ist schwierig zum Greifen. Er ist irgendwie so teilweise, ja, er ist nicht wirklich links, nicht wirklich rechts. Er ist wie so, ja. Er hat ganz so eine eigene Sicht auf die Sache. Ich finde das sehr spannend zum Lesen. Ab und zu greife ich mir total an den Kopf, weil er einfach so, einfach da ist dummes Zeug rauslässt und irgendwie so, und dann nervt es mich wieder. Und dann aber andere Momente sind wieder sehr gut und ich finde, er analysiert das Zeug gut. Und was vor allem schön ist, er ladet alle Seiten ein. Also, es ist wie so, ja, er hat wenig politische Agenda. Er redet gerne mit Leuten, die kontrovers sind. In beide Richtungen. Darum hat er dann unter anderem das Noten eingeladen. Ja, was hast du? Was ist so dein Fazit bisher? Oder was kannst du dazu sagen?
Ja, ich habe leider noch nicht das Ganze gelost. Ich weiß gar nicht, wie weit ich bin, aber nicht so mega weit, glaube ich. Aber ja, es macht guten Eindruck, weil der Rogan ist sehr gut drin, rauszufühlen, wie viel hat jemand zu erzählen.
Ja.
Und wenn jemand viel zu erzählen hat, dann einfach sich schnurren zu lassen.
Es ist mega angenehm, so. Ja. Er redet immer viel in seinem eigenen Podcast. Und das Mal ist er einfach, ich stelle nur eine Frage und dann redet er Snowden wieder 5 Minuten.
Das ist wirklich krass. Der Snowden erzählt seine Lebensgeschichte im Grunde genommen.
Ja.
Dort. Also so wie jetzt das, was auch in seinem Buch steht. Aber
hast du das Buch gelesen?
Nein,
das wäre meine nächste Frage gewesen. Okay, dann darfst du das gerne noch nachholen.
Ja, ich würde das gerne noch nachholen.
Ja.
Ja. Aber eben, Joe Rogan ist überhaupt noch interessant. Ja. Also hat auch einiges, also verschiedenste Gäste auch. Also irgendwie...
Hat der Bernie Sanders gehabt zum Beispiel? Ja, und irgendwie so,
also Nick Bostrom, den kennst du wahrscheinlich.
Nein, das hat man jetzt gerade nicht.
Das ist ein schwedischer Philosoph, wo viel so Existential Risk und solche Sachen forscht.
Okay.
Das
klingt spannend, schreibe ich
mir auf. Neil deGrasse Tyson zum Beispiel ist gesehen.
Astronom.
Genau, oder Elon Musk hat er auch einmal gehabt.
Ja. Ah, den kenne ich.
Den kennst du.
Ja.
Ja. Und ist halt ein richtiger Podcast. Also es dauert dann auch so.
Ja.
Das ist halt, finde ich halt auch gut dran. Es ist nicht heimboxed.
Ja, Snowden geht 3 Stunden. Das ist,
okay.
Ja. Ja. Und es gibt es nicht nur auf YouTube, sondern auch als richtiger Podcast.
Mit RSS-Feed wie damals.
Wie es sollte sein.
Ja.
Genau. Das ist noch wichtig.
Ja.
Ah, aber es hat Video dazu. Dann.
Ja, man kann
aber,
schauen.
Aber ich meine, das Video ist relativ langweilig meistens. Es ist einfach nur zu Talking Heads ist.
Ja, schon, aber ich finde es schon noch spannend, Leute anzuschauen, wenn sie reden.
Okay.
Ja. Es gibt einfach noch so eine zweite Komponente zu der Meinung, die sie haben.
Ja.
Wie als sie die verkörpern. Irgendwie.
Ja, klar. Aber ich schaue eigentlich nie ein Video. Ich lasse immer nur Audio. Podcast. Anyway, ja, was hast du gemeint, Thomas Ritter?
Ich habe es super gefunden, ich habe das Buch schon kennt und darum, aber und darum so vieles von seiner Lebensgeschichte ist dann für mich nicht neu gewesen, aber es ist schön gewesen, das mal von ihm live zu hören, quasi. Plus hat er halt viel von so der Laienfrage, so da, was wie der Laie so das Ganze sieht, hat er halt sehr schön abholen können, weil der Joe Rogan nicht wirklich geplant hat vom Ganzen. Er war offen gewesen, um mehr darüber zu lernen und hat die richtigen Fragen gestellt. Und der Snowden hat dann geantwortet. Und das ist mega spannend. Ich finde den Snowden super. Also ich habe das Buch gelesen von einer Biografie, die jetzt rausgekommen ist im September. Habe ich gerade am zweiten Tag oder so gelesen. Weil ich auf Ferien hatte und Zeit hatte, um das zu machen. Und ich finde sein Buch mega gut und ihn mega faszinierend. So, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und jetzt mit seinem Buch hat er nochmal so einen zweiten Frühling erlebt.
Ah, sicher, ich habe gemeint, die Schlagzeilen über seine Katzengeschichte in der Botschaft und Skateboard in der Botschaft und so. Ist das nicht? Hat er das nicht mitbekommen? Dann habe ich das Gefühl, er lebt noch.
Ja.
Wo irgendwie so.
Nein,
das habe ich nicht
mitbekommen.
Man merkt auch schön, der Thomas Ritter und ich, wir sind in der gleichen Filterbubble und du bist nicht ganz in der gleichen.
Nicht ganz, nein. Also was mich mega fasziniert an Edward Snowden ist, der hat ja kein Leben mehr.
Ja.
Also es ist ja mega, das ist mega Gefängnis, finde ich so krass.
Ja, also er kann sich schon frei bewegen, jetzt Moskau, so ist es nicht. Also.
Ja schon, aber er kann nicht wählen, wo er leben will, oder? Er lebt es.
Nein, völlig, aber er leidet nicht drunter. Also das beantwortet eigentlich auch schön, er leidet nicht drunter. Er hockt gerne daheim.
So. Aber bevor er zu Moskau war, hat er doch irgendwie mega lange auf einer Botschaft gelebt.
Du verwechselst gerade Julian Assange mit dem Edward Snowden.
Stimmt, wow, du hast mega recht. Stimmt, wow, okay, merci.
Nein, der Snowden ist von Anfang an auf Russland, oder? Das ist gerade...
Okay. Also er war in Hongkong gewesen, ein paar Wochen, dann ist er von Hongkong hat er wollen, via Moskau auf Argentinien, Honduras, nein, irgendwas Südamerika.
Okay. Das habe ich nicht gewusst.
Und sie haben ihm aber, während er von Hongkong auf Moskau geflogen ist, haben sie seinen Pass sozusagen gesperrt. Ja. Also er war nur mal gültig. Mhm. Und in Moskau haben sie gesagt, sie dürfen nicht weiterreisen, sie haben keinen gültigen Pass. Dann war er 40 Tage zu Moskau gewesen, im Flughafen. Fest, also er hat nicht weiter dürfen. Mhm. Hat aber auch keine Einreise. Also er ist wirklich festgehangen 40 Tage am Moskauer Flughafen, bis er dann Asyl gekriegt hat von den Russen.
Mhm. Aber das ist schon noch krass. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Grenzen, oder? Wie kann das sein, dass du als Mensch auf dieser Erde einfach kein Plätzchen mehr hast und du einfach kannst sein, ohne irgendwie abhängig zu sein von einem System.
Mhm.
Es ist, also ich finde das persönlich noch recht krass.
Ja. Ja.
Und
ja, der einzige Ort, wo das vielleicht nicht hast, ist irgendwie in der Mitte vom Ozean. Also wenn du irgendwie ein Segelboot nimmst und irgendwie
das macht den Atlantik rausfährst. Das macht ja Greta gerade wieder, ist momentan.
Ja, genau.
Da habe ich auch so eine romantische Vorstellung.
In null.
Null.
Ich habe das Gefühl, ich bin nicht seetauglich.
Dann mache ich das mal.
Ja.
Ich glaube, das ist mega anstrengend.
Das ist nein, Fall.
Ich glaube, ich muss das irgendwann machen.
Da habe ich richtig Panik davor. So. Auf
hoher See.
Auf hoher See. Ganz null.
Ich glaube nicht, dass ich da mega Angst hätte davor. Glaube ich nicht.
Also ich habe auch vor, zu segeln, aber nur so Küstensegeln. Ich glaube, so Überquerungen.
Langweilig.
Nein. Und darum habe ich auch noch so lachen können, wenn die Leute sich mokiert haben über die Greta, wo irgendwie Piloten zurückfliegen von New York.
Mhm.
So, ja. Und ich gefunden habe so, ja, würdest du über den Atlantik segeln? Also, vermutlich nicht. So. Mann. Ich glaube, wir haben es, oder?
Ja. Ja, ist gut, ja.
Wir haben auch ordentliche Länge. Corinne, danke vielmals, dass du da gewesen bist.
Gern,
es ist mindestens so toll geworden, wie ich es mir erhofft habe.
Ah, schön.
Ja. Also ich kann jetzt schon sagen, du darfst gerne wieder kommen, wenn wir zum fundiertes Zeug bringen zu unserem laienhaften Gelaber.
Genau.
Mal sehr gerne. Also spätestens eben mit dem Resultat von dieser Case Study.
Ja. Das
genau, wär... so über autonomes Fahren. Vielleicht haben wir es dann ja schon. Vielleicht hat Lilium dann mit der SBB schon einen Vertrag abgeschlossen. Und,
vielleicht. Vielleicht.
Ja.
Kann man VIP nice. Von Zürich auf Bern reisen, wer weiß.
Ja, es bleibt spannend. Auf jeden Fall danke vielmals. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Feedback ist wie immer willkommen unter dankevreni.ch und @dankevreni auf allen Plattformen, die so ein bisschen Relevanz haben. Und wer uns ganz oldschool Feedback schicken will, wo nicht öffentlich ist, der darf das machen unter aromat@dankevreni.ch. Ja. Gut.
Dass wir mal etwas anderes bekommen als Spam.
Genau. Ja. Also, das wär's. Bis bald. Ade.
Bye.